So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum. Ihr wisst ja alle, wir sind auch immer noch im Krieg, aber ist immer noch was los und so. Und es ist, glaube ich, für alle immer noch ein bisschen bedrückend. Und jetzt vor allem, wenn man jetzt hier wieder vor den leeren Mehlregalen steht, vielleicht nochmal mehr für uns. Aber es muss ja auch bei uns weitergehen. Und deswegen haben wir uns hier wieder zusammengefunden an diesem lauen Abend, an diesem lauen Sahara-Staub geschwängerten Abend mit unserem J.R. Ewing des Speiseöls, dem Philipp.
Ja, schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Hallo.
Und unserer für den Jungs hatte ich mir jetzt nichts überlegt, für unsere
Ikone.
Für unsere Kampfdrohne der Herzen. Den Jonas.
Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, Freunde des guten Geschmacks. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, schön, dass das heute hier mit uns geklappt hat.
Euer akustischer Reibekuchen der Woche.
Ja, sehr gut. Und wir hoffen, dass die Haut noch dran bleibt, wenn ihr uns reibt.
Schauen wir mal. Ja, wir hier noch was.
Jungs, wie geht's?
Reiben.
Oh, jetzt geht's los.
Und Daniel reibt gleich an der Lampe, ne?
Ja. Oh. Oh.
Ich glaube, nur deswegen sind die Hörer und Hörerinnen heute da. Daniel hat heute endlich Hunger mitgebracht. Heute gibt's.
Oh, das finde ich gut. Ja. Es waren viele Gerichte.
Ich lass mich ja nicht lumpen.
Ja, vor allem hast du ja die Wahl gehabt.
Ja.
Das finde ich gut. Das ist eine gute Wahl. Dieses Nudelgericht aus der Dose, was du gerade dir nebenbei mit deinen bloßen Händen öffnest, so wie bei Popeye, der den Spinat aus der Dose quetschte, spritzten dir gleich die Spaghetti ins Gesicht.
Genau, kalt.
Ist nicht dein Ernst. Kalt?
Wie soll ich denn sonst die Dose aufgemacht haben?
Ich dachte, du hast sie vorher auf die Heizung gestellt.
Auf die Herdplatte gestellt.
Naja, mit deinen bayerischen Prachtpranken, das wäre es doch bestimmt kein Problem, oder?
Oh.
Oder meinst du doch?
Also wenn ihr das jetzt sehen könntet.
Zeig's doch mal. Kipp doch mal die Dose so ein bisschen.
Ich mach ein Foto, komm.
Das sieht gut aus.
Komm, wir brauchen noch ein Episodenfoto.
Ich finde auch, der Bart, kann der Bart vielleicht noch ein bisschen in die Soße gehen? So ein bisschen reintunken? Na komm, Daniel, kannst du auch schon. Ja, das ist wohl die Tomatensoße der Spaghetti.
Dreh mal die Marke ein bisschen beiseite.
Das ist...
Ja, danke.
Schwierig.
Ja, so ist gut.
Ja, ne?
Mhm. Oha, also das, glaube ich, wird lecker werden. Da haben wir dir was Gutes ausgesucht.
Jetzt habe ich gar keinen Löffel dabei, muss ich es wohl austrinken.
Oh. Mach dir doch eine Schorle draus, Daniel.
Ich hätte es ja wenigstens mal warm gemacht.
Es sieht voll schön aus. Das muss man nicht warm machen.
Das muss man nicht warm machen? Und mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich es nur sehe.
Guck doch mal. Warte, muss ich mal mit dem Mikro ein bisschen, muss mal so machen, muss ich mal umgreifen. Guck doch mal, wie schön das ausschaut.
Oh, ja, ist doch, ich glaube, Justus hätte es nicht besser hinbekommen, Dosenravioli, Dosenspaghetti.
Ja, und? Das schmeckt genauso.
Schmeckt wie Dosenravioli? Das ist praktisch. Ist die gleiche Soße wahrscheinlich.
Ja. Bisschen pfeffriger vielleicht.
Okay. Und wie ist die Konsistenz der Spaghetti?
Das ist al dente, ne?
Wie Dosenravioli.
Okay. Na, ist doch gut.
Würdest du sagen, die sind on point? Da war bestimmt ein Kenner am Werk. Aber das ist ja das Schöne, wenn du die maschinell fertigen lässt, die Maschinen, da kannst du ja die Uhr einstellen und die Maschinen kochen dann natürlich die Spaghetti auch wirklich al dente, ne? Die ziehen dann in der Dose noch ein bisschen nach, verdoppeln oder verdreifachen auch nur ihr Volumen, spart wieder ein bisschen
gleich lang.
Ne? Materialeinsatz.
Ja. Also, die Spaghetti sind alle gleich lang.
Suchst du noch
den? Die sind halt nur wirklich so kürze.
Suchst du nach dem Geschmack oder was rührst du da rum?
Ja, guck, wie das Wetter wird,
glaube ich. Ich habe angeschaut, ob die jetzt.
Du, ich finde, du musst die nochmal warm machen und uns dann erzählen, wie die warm schmecken, ob sie genauso lecker sind.
Die werden genauso schmecken.
Okay.
Ist genauso scheiße.
Was? Scheiße? Na komm.
Ist halt super wässrig.
Ja. Ja. Wir haben ja gesagt, nimm das andere.
Lipsige Nudeln.
Nimm das andere aus der Dose. Da traust du dich nicht ran.
Damit mache ich euch noch was Schönes.
Setzt uns mal einen Tee mit an, ne? Sehr gut. Daniel, ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das gemacht hast heute. Ich finde, Daniel sieht auch ein bisschen begeistert aus, dass er jetzt endlich mal was Kaltes in den Magen bekommen hat heute, ne? Ist gut.
Ja, war mal lange überfällig.
Ja, du, lass du da stehen, kannst du nachher, kannst du vielleicht noch ein schönes Video machen für unsere Zuhörerinnen und so und unsere
ich
Zuhörer.
Hab's ne, du extra nicht auf den Boden gestellt, dann nicht, dass ich noch drüber stolper.
Wenn du die nachher vielleicht nochmal so ein bisschen warm machst mit so einem kleinen Video oder so am Herd nachher. Das wäre ganz nett, so wie die Schupfnudeln oder so.
Oh, mal schauen.
Vielleicht
mal
so schauen. Ein kleines Spaghetti-Reel für Instagram.
Ja. Wie du dir die Dose so ins Gesicht schüttest.
In der Badewanne.
Ja, zum Beispiel.
Nackt.
Das wäre doch mal. So, Jungs, ich hab Durst.
Jetzt muss ich noch mal ein Trinken holen. Was hast du denn da gerade zischend geöffnet?
Oh, das ist was.
Was Feines, ne?
Ja.
Was ganz Feines.
Bei mir gibt es heute, ich warte noch kurz, dass der Chef da ist.
Er ist da.
Bei mir gibt es ein von Pyrjala aus Estland, aus Tallinn, gibt es ein Prenzlauer Berg Raspberry Sour.
Oha.
Und das ist...
Sounds good.
Ja, das ist ein, wo stand's denn hier? Ein Weizen. Ein a rich and creamy sour wheat beer brewed with raspberries. Also ein Weizenbier und das ist in Richtung sour und wie gesagt mit Himbeeren gebraut und man sieht's auch so ein bisschen an der Farbe. Das ist so, geht so ein bisschen ins Rötliche rein.
Oh.
Ich nehme jetzt mal ein Näschen und man riecht schon ein bisschen die Säure von dem Bier. Und ich probiere es jetzt mal. Oh ja. Es hat so ein bisschen was von einem Weizen. Und dann geht's in diese Sauerbierrichtung. Man merkt, man hat die Himbeer wirklich auf der Zunge. Aber es ist nicht süß. Es ist sehr angenehm. Und geht auch wieder, wenn es so ein heißer Sommertag ist, glaube ich, wäre das ein sehr gutes Bier, weil es auch so 4,5% hat. Also jetzt nicht ein, wo man denkt, okay, was geht hier los? Und ja. Das ist so der Einstieg heute. Ich bin gespannt, was bei euch jetzt so hier so aufgetischt wird sozusagen. Was habt ihr denn da so?
Daniel hat ein Glas vor sich.
Das kann ja alles sein. Der schüttet jetzt die Spaghetti da rein, pass auf.
Nee, das meine ich. Ich habe hier einen.
Oha.
Sauvignon Blanc.
Ui, Daniel. Yeah. Der feine Herr.
Ja,
aus der Pfalz. Das ist nämlich hier auch klimaneutral abgefüllt.
Sehr gut.
Durch CO2-Ausgleich. Mhm. Das ist von der Weinkellerei Zimmermann, Greff und Müller GmbH. Wir haben hier einen Aldi-Wein vor uns für 3,99.
Mhm. Oh.
Mit, steht nämlich auch drauf, wie er schmeckt, und? Mit Aromen von Stachelbeeren, schwarzen Johannisbeeren und frischem Gras zaubern den Geschmack von Sommer ins Glas. Steht da wirklich?
Wow.
Dann gucken wir mal, wie viel Sommer ich jetzt bei mir im Glas haben werde.
Da bin ich sehr gespannt.
Mal nochmal kurz Flasche zumachen.
Flasche zumachen.
So, den kann man jetzt hier mal am Glas schwurbeln. Ja, ein sehr frischer.
Hat der Sauvignon Blanc eigentlich einen deutschen Namen?
Weiß ich gerade nicht. Nö.
Sauvignon Blanc.
Nee. Außer vielleicht so irgendeinen, den man nicht kennt. Nö.
Hat keine deutsche Bezeichnung. Hätte ja sein können.
Ich habe auch gerade geguckt.
Aber ich finde, es stimmt. Ja, ne, schön, dass ich auch mal recht habe.
Auch mal recht hast.
Und ja, es hat schon sowas. Schwarz, ja, Johannisbeer. Ja, ein bisschen, ja, auch so ein gemähte Wiese. Mhm. Finde ich.
Hast du schon gesagt, was die Flasche kostet?
3,99, glaube ich.
3,99.
Ah, okay.
Schon ein mittleres Regal bei Aldi, ne?
Na, ich glaube.
Ohne Bücken.
Wobei, ja. Geht schon. Preislich geht das ja. Aldi hat ja eigentlich gute Weine mittlerweile, ne? Also nach oben hin ist das ja. Schon so offen, sage ich mal.
Also für diese zarte Nase, die hat, ist er doch überraschend kräftig im Geschmack, finde ich. Mhm. Auch, ja, recht ausgewogen in der Säure. Aber hat dann halt, klar, hat keinen so einen tollen Abgang. Und
kein Schmelz, haben Sie ihn vergessen?
Nee, das hat er alles nicht. Aber es ist ein sehr frischer Wein, den du halt auch 3,99
morgens vom Büro trinken kannst.
Ja.
Oh, ist gut.
Komm mal.
Sehr gut, das freut mich. Freunde. Oh. Jonas, was hast du denn da in dein Gläschen?
Ja, ich habe hier auch einen Weißwein und meinen Wein, meine Rebsorte kann man auch ins Deutsche übersetzen.
Nämlich?
Und zwar, bei mir gibt es heute was ganz Feines, ein Pinot Blanc Fumé.
Weißburgunder.
Von der Weincrowd. Fleißige Hörerinnen haben den Begriff schon mal gehört, ne?
Es ist ja erst Donnerstag, Jonas.
Ja.
Heute ist schon Wein von der Weincrowd.
Ja.
Ah, der war offen, oder?
Nee, den habe ich vorhin aufgemacht.
Der war die für Story unten vom LKW gefallen.
Also, erstmal, wo habe ich ihn her? Den hat mir unser guter Freund und Gast des Hauses Hauke von 33 Weine überlassen. Ah. Und Pinot Blanc Fumé heißt ein Weißburgunder, der im französischen und amerikanischen Eichenfass ausgebaut wurde. Und das macht aus diesem Wein ein sehr spannendes Getränk. Ich bin normalerweise mit den wenigen Erfahrungen, die ich mit Weißburgundern bisher hatte, war ich jetzt nicht so richtig verliebt. Ich fand die immer ein bisschen schlank und immer sehr, sehr kurz im Geschmack. Also sie hatten für mich immer wenig Volumen und wenig Nachhall. Aber bei dem Wein hier muss ich sagen, habe ich so das zweite Mal nach dem Riesling, den wir mit dem Sebastian getrunken haben, mit der Apotheke, das zweite Mal das Gefühl, dass dieses Thema Holzausbau bei Weißweinen für mich was ganz Spannendes werden könnte. Also ich mag diesen leicht vanilligen Geschmack. Hier hast du auch bei dem Wein eine sehr krasse Nase nach diesem Vanilligen. Es riecht auch ein bisschen nach Marzipan und ein bisschen nach nach Aprikose oder Pfirsich. Also wirklich spannende Nase und für Leute, die gern so dieses Vanillige mögen, definitiv ein Versuch wert. Also den Wein kann ich mal richtig empfehlen. Weincrowd übrigens ein Projekt aus der Feder von zwei jungen Herren, vielleicht so ungefähr unser Alter, würde ich sagen. Einen ein Winzer und ein Marketingmensch haben sich mal zusammengetan und haben eben dieses Projekt auf die Beine gestellt. Das Ganze in Alzheim in Rheinhessen. Und wir haben ja in der Folge mit bei Hauke im Laden und mit Justus haben wir auch schon von denen den Petnat getrunken. Mhm. Der war auch schon ganz gut. Aber wie gesagt, diesen Pinot Blanc Fumé von der Weinkraut möchte ich an dieser Stelle mal wärmstens empfehlen. Für ungefähr 15 Euro geht der über den Tresen. Und für alle Fans der in Holz ausgebauten Weißweine ein Versuch wert. Wirklich lecker. Ja,
mag ich auch gerne. Glaube ich.
Klingt ansprechend, wenn man das so hört.
Ja. Und ja, wie gesagt, da es den so netterweise vom Hauke gab, habe ich den heute mal geköpft.
Sehr gut. Oh. Ein Start ins Wochenende sozusagen.
Ja, ich hoffe, er überlebt das Wochenende.
Ja, hoffentlich nicht, ne? Oder? Ja. Den willst du Montag nicht mehr trinken, oder?
Geht noch. Montag ginge noch, aber ich glaube, bis dahin lebt er nicht. Spätestens am Wochenende mache ich den platt.
Ja, man muss Ziele haben, sage ich immer im Leben, ne? Sehr gut.
Herrlich.
Ja.
Und wenn wir jetzt gerade hier so zusammensitzen, es kam gerade eine Frage rein.
Es kam, oha.
Gerade hier live direkt, ich gucke auf meine Uhr, ne, steht hier.
Ja, ich finde super, unsere neu geschaffene Twitch-Community, die ist wirklich hier bei der Aufnahme vom Podcast, die ist wirklich aktiv. Ach, wir haben ja gar kein Twitch, Entschuldigung.
Habt ihr schon mal peruanisch gekocht?
Nein.
No.
Nein.
Ich nicht.
Ja, danke für die Hörerfrage. Ja, dann haben wir es schon.
Können wir auch zumachen für heute. Ne?
Ja, danke. War schön mit euch. Ne? Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ja, hab ich noch nicht. Hat denn einer schon mal peruanisch gegessen?
Nein.
Nein, aber lass uns doch mal philosophieren, ich glaub, wir haben auch noch nie. Was denn wohl die peruanische Küche ausmacht.
Meerschweinchen, glaube ich, ne?
Auf jeden Fall. Gibt's auch Meerschweinchen, ja.
Und da gibt's auch Fisch, glaube ich, weil ich habe nämlich schon peruanisch Stockfisch. Und keine Ahnung.
Und?
Also so Richtung Bacalao vielleicht? Also
ja, gibt's auch so Escapesh.
Ja. Ceviche
heißt das, glaube ich. Ceviche gibt's da auch, ja. Du liest es ab, ne?
Nee, habe ich nicht. Das ist mir noch so eingefallen. Ich würde jetzt anfangen abzulesen, weil ich gucke, wie das.
Und auch typisch für Peru, das weiß ich nämlich. Das ist nämlich eine Chili-Soße, Aji oder Achi.
Gesundheit.
Achi, ja. Amarillo. Das ist auch, danke, was typisch peruanisches. Das essen die ja auch zu allem. Achi kommt da auch in irgendwie auch alles mit rein. Das ist eine gelbe Chili-Schote, die ja einigermaßen scharf ist.
Naja.
Aber ansonsten, Pisco Sour kommt noch aus Peru.
Ja, Pisco Sour, genau. Ich kann dir nämlich, ich war in Hannover schon peruanisch essen, lieber Jonas. Bei Eva's Kitchen. Ja, kann ich nur empfehlen. Da habe ich nämlich auf jeden Fall Ceviche gegessen, das weiß ich noch. Ich gucke gerade parallel mal so ein bisschen in die Karte. Aber das ist ein ganz kleiner Laden, aber ist wirklich nett, ganz nett gemacht. Von ihr und
Arroz con Bolo ist auch noch.
Arroz con Pato zum Beispiel, Reis mit Ente, ne? Auch ein Klassiker, ne? Hatten wir, glaube ich, den Abend auch.
Haben die da auch sowas wie Picanha oder ist das?
Empanada haben die zum Beispiel. So panierte Sachen.
Ja, und so Dings gibt's da auch noch hier. Ja. Und Tamales.
Tamales, sí. Oder wir hatten auch Papareyena. Das sind gefüllte frittierte Kartoffelmassen mit Rindfleisch und Reis. Das war auch lecker.
Das habe ich auch bei einem YouTuber mal gesehen.
Da fällt mir was ein. Wo ich gerade...
Jonas, mir fällt auch gerade ein Gericht ein, das ist nämlich für dich was. Garbanzos a la Peruana. Das sind Kichererbsen in Tomatensauce. Das ist doch wieder was für dich. Das gibt doch Luft auf den Trichter.
Ja, kann ich zur Arbeit fliegen. Nee, was ich fragen wollte beim Thema Picanha. Habt ihr jemals Tafelspitz gegrillt als Filet, also als Steak besser gesagt?
Nee, aber ich habe das mal gehört, glaube ich.
Das ist, kann ich, müsst ihr mal machen. Ja. Man kriegt ja
da machen das auch nicht auch
gutes Tafelspitz, ja, relativ preiswert. Und wenn du dann beim Metzger des Vertrauens drum bittest, dass er dir nicht den Fettdeckel abschneidet, sondern den dran lässt, mhm, und du dann so ein Stück kriegst, wo richtig schön oben und unten so ein dicker Fettdeckel dran ist, und dann schneidest du dir das wie beim Picanha in so ja, in so Steaks, richtig so locker 4 Zentimeter dick, und dann grillst du die wie Steaks und schön mit grobem Salz oben drüber. Das ist so fantastisch lecker. Und du bist da kilomäßig deutlich preiswerter dabei, als wenn du so einen Hipster-Grill-Steak kaufst, irgendwie Entrecote oder was weiß ich. Also das, oder
Tomahawk zum Beispiel.
Ja, oder so. Also mach das mal, das ist eine gute Empfehlung.
Wer kann sich das denn leisten, so ein Tomahawk?
Apropos Tomahawk, da hätte ich ja was anzumerken. So.
Ja.
Vom Tisch der Woche.
Ach.
Weil,
ach,
gab's ja letzte Woche bei mir, Tomahawk. War ganz geil, muss ich sagen. Hatte ich in der Metro gekauft irgendwann mal, hab's dann eingefroren, wir haben's am Wochenende rausgeholt. Ich hab's auftauen lassen, dann gewaschen, abgetupft und hab's dann auf meinem, ja, hab ich gemacht. Brauchst jetzt nicht schon wieder hier den Schüttler aus Augsburg machen. Also du kannst gerne den Schüttler aus Augsburg machen, nur nicht, wenn wir dabei sind. Ne?
Ich glaube, er hat das Abtupfen nicht verstanden. Daniel grillt seine Sachen immer nass.
Ja. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich hat auch nicht waschen, verstanden, dass wir das, dass wir das noch braten, sozusagen. Er isst ja das vielleicht auch roh immer am Knochen direkt.
Fleisch muss man doch nicht waschen.
Ja, also ich habe es gemacht. Hab dann meinen Hochtemperaturgrill draußen auf Hitze gebracht, sozusagen. Habe dann dieses Tomahawk genommen, habe es noch vorher ein bisschen gesalzen mit Fleur de Sel. Und von einer Seite erstmal, und habe es dann auf meinen Hochtemperaturgrill gelegt und festgestellt, dass das echt so am Maximum ist von der Höhe, weil ich mit dem Raster, was ich dann so hochfahren kann, das musste ich runterfahren, damit es reingepasst hat. Das hatte gute 2 Kilo und war halt dementsprechend auch dick, und hab's dann ungefähr so 90 Sekunden bis 2 Minuten so angeknuspert von jeder Seite, dass so eine schöne knusprige Knusperkruste drauf war, und habe es dann genommen und habe es in den Ofen gelegt bei knapp 130 Grad. Das hat mir nämlich ein Freund aus Augsburg geraten, und habe das dann mit einem Fleischthermometer zubereitet, bis es eine Kerntemperatur hatte. Ich glaube, am Ende waren es 56 Grad oder 58 Grad. Und ich sag mal so, oh, das war scheiße geil. Ja? Also beim nächsten Mal würde ich ein bisschen früher anfangen, weil man sich dann doch verschätzt, dass das Fleisch dann doch noch irgendwie eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gebraucht hat. Aber gut, das wusste ich vorher, wenn ich nicht, beim nächsten Mal wüsste ich es halt noch einen Tick besser. Und dazu hatte ich eine Avocado-Butter gemacht und hatte ich Ofenkartoffeln, gab's dazu, ein bisschen Sour Cream. Und dieses Fleisch war so unglaublich lecker und so zart, und es war richtig gut. Medium. Und es war hervorragend. Hat dazu geführt, dass ich nachts nicht so gut geschlafen habe, weil wir relativ spät dann gegessen haben, und ich dann mich ein bisschen so gefühlt habe wie so ein Löwe, nachdem er so eine Antilope verspeist hat. So habe ich mich dann im Bett gefühlt und habe irgendwie gemerkt, okay, A, ich bin nicht mehr irgendwie so 18, und B, ist echt so rotes Fleisch, glaube ich, am Abend, in der Menge, die ich den Abend gegessen habe, kann man auch drüber diskutieren, ob das so gut ist für den Körper. Ist jetzt meine Meinung, aber mal so als Event mit mehreren Leuten ist das echt irgendwie ganz nett gewesen, wenn man dann das Ding mit dem Knochen rausholt und so. Macht was her, hat Spaß gemacht, und es war wirklich sehr lecker.
Wo kam das denn her, das Fleisch? Also aus der Metro?
Ja, das kam aus der Metro, und das war, ich glaube, das haben sie totgestreichelt im Emsland oder so. Also es war aus Deutschland, war jetzt, ich glaube, von Emsrind. Die sind ja bei Metro stark vertreten sozusagen, und hab's dann mal gekauft. Kannst ja auch, wie gesagt, aus Argentinien oder direkt aus den USA oder so holen, aber weiß nicht, ich hatte mir Bewertungen vorher durchgelesen, die waren eigentlich ganz, also für das Tomahawk zumindest, dass das gut ist, und die Qualität war auch soweit. Im Grunde ist es ja so ein bisschen wie, wenn jetzt der Knochen nicht wäre, wäre es ja so ein bisschen wie Entrecote, glaube ich, ne? Von der Maserung auch, also du hast immer so ein bisschen Fett mit drin, also wer das nicht mag, der muss sich das halt dann rausschneiden, aber ich finde das auch so in so einem Stück ist das durchaus essbar.
Ja, irgendwo muss der Geschmack ja auch herkommen, ne?
Ja, und es hatte Top-Geschmack, und wir hatten dann am Ende, wie gesagt, es waren 2 Kilo mit Knochen, und am Ende hatten wir noch was über, und das habe ich dann jetzt am Montag auch mit der Schneidemaschine aufgeschnitten, und das war dann wie Roastbeef sozusagen, ne? Das war echt, und das war auch nochmal lecker, so kalt aufs Brot mit einem Tipp japanischer Mayo. Oh. Exquisit.
Beim Thema Fett, Schicht fällt mir ein. Ist euch mal aufgefallen, wenn man heutzutage im gängigen Supermarkt an der Fleischtheke vorbeigeht und dann haben die jetzt ja langsam, legen sie ja schon so die ersten Grillwaren raus. Ist euch mal aufgefallen, dass scheinbar der wenig kulinarisch begeisterte deutsche Einkäufer gerne Steak vom Jungbullen kauft? Dass du eigentlich in der ganzen Auslage fast nur Krams vom Jungbullen findest?
In der Fleischauslage sehe ich es nicht so viel, aber das gibt's halt auch. Ja gut, bei Metro und Selgros, da gibt's auch große Verkaufsflächen hier für Jungbullen. Und ja klar, weißt, die müssen halt auch weg.
Ja, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man doch, dass das gar nicht so lecker schmeckt. Im Vergleich.
Oh. Ach. Jetzt haben wir aber auch schon lang kein Fleisch mehr. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich Jungbulle gegessen habe. Wahrscheinlich auch nicht so oft.
Ich achte da gar nicht drauf. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja so ein bisschen habe ich auch schon erzählt, dass ich so aus dieser Fleischtheke im Supermarkt echt raus bin, weil ich da eigentlich gar nichts mehr kaufe, weil wir alles hier vor Ort kaufen. So, was ich mal kaufe, ist zum Beispiel im Supermarkt so abgepackt mal Schinkenwürfel oder sowas halt, wenn ich irgendwie was brauche oder so Bacon, das kaufe ich schon mal noch im Supermarkt. Ansonsten alles, was Frischfleisch oder Wurst ist, kaufe ich ja hier. Und da kaufe ich halt das Lackensteak, da weiß ich, dass es gut ist. Und deshalb, ich weiß gar nicht. Aber Jungbullen ist wahrscheinlich auch eine Preissache, ne? Oder?
Wahrscheinlich, aber Jungbullen gibt's doch dann bei eurem Fleischer wahrscheinlich auch gar nicht. Der hat doch auch Anspruch.
Ja, ja. Ja, wahrscheinlich irgendein altes Rindvieh, was tot auf der Weide liegt oder so, nehmen die. Keine Ahnung.
Tja.
Nee.
Ich freue mich auf die Grillsaison. Jetzt, wo es hier immer mal wieder Fleisch gibt.
Ja, ich freue mich auch. Mein Schwager kommt der war ja in Miami, ist jetzt gerade in London, der kommt jetzt fürs Wochenende und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann am Samstag hier mal die Kugel angeschmissen wird. Das Wetter soll ja auch ganz annehmbar werden. Aber wir haben ja auch gegrillt vor 2 Wochen oder so.
Aha. So sind sie.
Ja, aber habt ihr ja gesehen. Mein Vorspeiseteller für mich. Da war es nämlich so, da war ich beim Schlachter und habe eingekauft, weil ich dachte, es kommt nur eine Freundin mit ihrem Kind. Und die haben dann aber kurzfristig abgesagt und dann hatte ich irgendwie mit Hunger eingekauft und ihr wisst ja, wie das dann, so was das wird, aber wir haben dann noch einen Rest eingefroren, so wie es zum Glück.
Gab schönen Brelinger Wurstsalat, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, den Tag war das Wetter irgendwie nicht am Wochenende so super vorhergesagt und dann ist die Auswahl ein Tick kleiner, die gucken sich ja schon an, wie das Wetter ist und so, ne? Und es ist ja noch nicht Hauptgrillsaison, aber so ein paar Sachen hatten wir schon, also so der Klassiker, so Bratwurst, Schinkengrille hatte ich gekauft. Und die haben ja dann hier diese Bremsklötze immer. Ich weiß nicht, Jonas, das hast du, glaube ich, mal hier gesehen, dieses Hack und innen drin ist gefüllt mit Feta. Das ist ganz geil, haben die. Also die frittieren das erst vor, ne? Und dann kannst du es dir nochmal auf dem Grill tun. Und in der Mitte hast du halt Feta-Käse und wenn du es so aufschneidest, läuft der so raus, richtig geil. Und die haben die Variante jetzt anscheinend neu auch mit so einer scharfen Füllung. Und das war auch ziemlich lecker.
Aber Feta ist doch aus scharf.
Wie bitte?
Feta ist doch aus scharf.
Ja, so ein bisschen feurig, meine ich.
Hast du mich schon verstanden?
Aber der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Daniel. Oh. Ja, und natürlich der Klassiker hier, das Nackensteak ist ja auch hier mit der Trockenmarinade auch sehr beliebt bei uns, weil es echt qualitativ auch gut ist, weil es halt nicht irgendwie so eine Schuhsohle ist oder nur Fett dran ist, das ist wirklich qualitativ vom Fleisch. Schätze ich mal, dass das vielleicht nicht vom jungen Bullen ist, aber das ist nur eine Vermutung.
Vom Bullen sowieso nicht, oder? Wenn es Schweinenacken ist.
Das ist Rind, oder?
Nackensteak?
Nee, ist Quatsch. Er ist doch Schwein, glaube ich. Er ist auf jeden Fall lecker. Ich muss mir erst mal überlegen, was es ist.
Tja, apropos lecker, Daniel.
Tja. Ja, bitte?
Hast du denn am Wochenende auch mal wieder lecker gemacht?
Ja, da war es ja sparsam bei uns, war aber trotzdem sehr lecker. Wir haben das gemacht, was ich unter der Woche auch schon mal gegessen habe. Es war wieder Bibimbap, das wir gemacht haben.
Bibimbap?
Bibimbap, ja.
Gib ihm das ab?
Nee, nur Bibimbap. Und das ist nämlich Reis, den du mit Sachen belegst und deine scharfe Soße da drauf tust. Und dann zermanschst du das alles. Und dann isst du das. Es wird nochmal, man kann es auch, es wird teilweise noch gebraten, auch in Korea. Das kommt dann in so Steinschalen. Und da wird dann dieser Reis nochmal so kurz angebraten. Und da kannst du eigentlich alles drauf tun, was du möchtest. Und bei uns war es jetzt, so ein langstieliger Brokkoli, den wir da gemacht haben. Wir haben Austernpilze gehabt und Kräuterseitlinge, so heißen sie. Mhm. Dann gab's noch Karotten dazu, Spinat gab's noch, den wir dann noch gemacht haben. Wir haben noch Rettich auch noch, den haben wir roh gelassen. Und dann haben wir noch Tofu angebraten, Räuchertofu haben wir angebraten, mit so einer Barbecue-artigen Soße. Also eher so chinesisch Barbecue-Soße, so Hoisin-mäßig. Und dann kam noch, wir haben dann noch, du kannst auch so Gochujang drauf tun, also fermentierte Paste. Wir haben die aber noch ein bisschen gemischt mit noch so ein klein wenig Zucker, noch ein bisschen Sojasauce, Sesamöl, bisschen Zwiebelchen, Knoblauch, Zwiebelchen. Ingwer.
Das ist nett, ne? Wenn er ja. so sagt, wenn er so alles erzählt und sagt, er so Zwiebelchen, ne? Das ist irgendwie so. Zwiebelchen sind gut fürs Bäuchlein.
Ja.
Ein paar Schalöttchen.
Ne, Schalöttchen, die werden ja dann was, die sind dann ein bisschen zu scharf, wenn du die so roh isst. Und da habe ich der Lena eine gegeben. Hat sie dann geweint. Aber nur kurz. Nur kurz. Sie hat doch gehalten und dann
ja, war sie auch glücklich, dass sie es geschafft hat. Ich habe eine eingelegte Olive mit Knoblauch gegessen. Da war ich begeistert. Ich meine, die ist ein bisschen mehr als eins, ne? Und dann habe ich so ihr diese Olive gegessen.
Und dann hat sie die gegessen. Und Dings so. War noch mit drauf. Was war das? Das hatten wir auch gefunden. Im Supermarkt haben wir es noch gefunden. Bärlauch gab es schon bei uns.
Oh, gab es schon?
Ja. Ah,
wo kommt der denn her?
Keine Ahnung. Und Rewe.
Aus Köln.
Sehr gut. Und das war sehr lecker. Und da ist die Lena auch voll drauf abgefahren. Bärlauch. Das fand sie geil. Und dazu gab es dann noch einen Salat. Einen Romana-Salat mit einem koreanischen Dressing. Das ist aus Sojasauce, Reisessig, ein bisschen Zucker. Also da kann man auch eben so einen koreanischen Reissirup nehmen, den nehmen wir immer. Man kann auch irgendeinen anderen Zucker nehmen. Ein bisschen Salz oder Fischsoße kann man noch reintun. Und dann noch ein Sesamöl und Sesamsaat geröstete und dann noch Gochugaru, also Chiliflocken aus Korea. Und dann machst du deinen Salat, kannst auch noch ein bisschen Frühlingszwiebeln mit reinschneiden. Wir haben auch noch ein bisschen was von dem Bärlauch noch mit rein. Knoblauch haben wir noch mit rein. Und dann, das kannst du nämlich auch super geil auch mit in deinem Salat mischen, diesen Salat. Mit deinem Reis mischen, meine ich, Entschuldigung. Und das ist sehr, 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 sehr gut. War wirklich gut.
Hätte ich auch jetzt wieder Hunger drauf, wenn du mir das jetzt vorbeibringen würdest. Ich würde es mit dir zusammen hier essen. Ich würde auch im Hintergrund, siehst du das Sofa, da würde ich dich draufsetzen und ich würde mich daneben setzen und dann würden wir das zusammen verschmausen mit den Zwiebelchen.
Würden wir zusammen unseren Reis mischen.
Ja, aber wir haben ja fast schon mal ein Candlelight-Dinner zusammen gehabt, von daher.
Ja, ja.
Ja. Ist auch die Frage, wann Daniel jemals dieses Sofa da sehen wird.
Schauen wir mal.
Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir irgendwann meine Dienstreise so lege, dass ich in Augsburg vorbeikomme. Das ist mir dann egal.
Dann kannst du ja, dann nimmst du deinen größten Koffer mit und dann bringst du ihn mit.
Ja, ich glaube, also ich habe ihn ja in Live schon gesehen. Ich glaube, da reicht der mittlere Koffer. Das muss nicht der größte sein. Ach Jungs, habe ich euch schon erzählt, dass ich morgen Urlaub habe?
Was? Nee, aber ich wollte gerade fragen, ob du morgen Spätschicht hast, so wie dein Bier heute runterläuft.
Ich hab morgen Urlaub und dann habe ich mir gedacht, so, trinke ich jetzt mal ein zweites, ne? Ja, also ich habe mein erstes nämlich schon, das aus Tallinn war nämlich echt annehmbar und ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich trinke heute mal, also erst Tallinn und jetzt geht's Richtung Hamburg und von der Landgang Brauerei in Hamburg gibt es das wunderbare helle Aufregung. Das ist ein helles, ne? Und ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gehabt habe, weil mein lieber Nachbar hat mir das nämlich letztens aus Hamburg von der Dienstreise mitgebracht. Nachdem er mir das Viererpack gezeigt hat, habe ich gedacht, er soll das mal mitbringen. Und ich glaube, von den Bieren, die da drin sind, hatte ich zwei noch nicht. Deshalb lohnt sich das auch. Also vielen Dank nochmal, Jürgen. Und ja, also für ein helles finde ich schon sehr interessante Farbe. Muss man hier schon mal sagen. Also helles ist ja, weiß ich nicht, Daniel, kannst ja mal gucken, ob du findest, dass das ein helles ist?
Nein.
würde ich auch sagen. Also stellt euch jetzt bitte vor, ein Glas, was bernsteinfarbenen Inhalt hat. Ist für mich also zumindest von der Farbe mal kein helles.
Das glaube ich auch nicht. Zu viel Sauerstoffeintrag in der Produktion.
Aber in der im Geschmack ist es schon, geht es schon Richtung helles. Ah, okay. Ich muss jetzt mal den Rücken vorlesen, weil das erklärt natürlich einiges. Der Name ist Programm und das Bier sprengt jede Konvention. Dunkler als andere Helle und dabei unglaublich Geschmacksnoten. Ein tschechisch inspiriertes helles Lagerbier. Es ist besonders durch den Hallertauer Cascade-Hopfen, der in keinem anderen Lager verwendet wird. Also, muss ich sagen, schmeckt sehr gut, sehr interessant, 5%. Landgang Brauerei in Hamburg, wer da mal hin will, kann da, glaube ich, auch eine Führung oder so machen. Und ja, Prost darauf. Beim Prost. Nächsten Mal trinke ich auch mit euch zusammen Prost. Weißwein.
Müsst ihr mal vielleicht ja den hier. Ich muss gerade noch mal einwerfen, dass das echt ein richtig feines Schätzchen ist. Also der wird nicht schlechter im Glas. Und ist einer der wenigen Weißweine, die ich bisher getrunken habe, die tatsächlich ein bisschen auch Richtung Zimmerwärme gehen können, weil dadurch eben diese Holz- und Vanillenote noch mal ein bisschen runder wird. Tatsächlich steht auch bei Hauke auf der Seite in der Beschreibung, dass die Jungs von Weincrowd auch empfehlen, den tatsächlich auch zu karaffieren, auch wenn es ein Weißwein ist.
Ja.
Also ja, da muss ich mal eine Empfehlung aussprechen. Philipp, wenn du mal wieder in Linden bist, nimm dir mal eine Dose mit.
Geh ich das mal zu Rolf, kein Problem.
Das ist ein richtig feines Teil.
Ja, ich bin ja so selten in der Stadt im Moment, muss ich sagen. Irgendwie, ich fahre so wenig Kilometer, habe ich heute festgestellt mit dem Auto. Das ist echt ungewohnt. Mal gucken.
Aber ja, ich fährst mal irgendwo umsonst zum Laden hin und so. Und
dann nee, ich habe irgendwann mal dem nächsten Einsatz wieder bei 96. Dann werde ich danach auf dem Rücktour mal vielleicht bei Hauke vorbeigucken, weil es ein Samstag ist, hat er dann hoffentlich auch offen.
Sehr gut.
Und werde ich ihn mal wieder finanziell ein bisschen unterstützen. Das macht ja immer Spaß bei ihm im Laden. Ja.
Zeigst du ihm nicht die rote Karte?
Hauke? Nee, Hauke möchte ich gerne in meinen Arm nehmen. Den mag ich irgendwie so von der Art halt. Er hat ja letzte Woche auch irgendwie aufgelegt, das habe ich leider nicht zeitlich geschafft, da hätte ich sonst auch gern zugeguckt und irgendwie ist es immer nett mit ihm, ne, muss man sagen. Und ich stelle mir auch immer Jonas und ihn zusammen vor, habe ich immer so ein Lächeln auf der Lippe.
Weil ja, wir hatten ja die Tage auch Spaß bei uns auf der Arbeit.
Das kann ich mir vorstellen. Das waren, also die Bilder waren wieder, die waren so gut, muss ich sagen, die ich jetzt bisher gesehen habe. Und das ist ja so, mittlerweile, ich finde ja immer, ihr Fotografen, ihr macht ja schon einen guten Job und ihr habt mir sicherlich auch einen guten Job, aber ich bin bei Jonas, kann ich schon mittlerweile echt, glaube ich, erkennen, dass es Fotos von Jonas sind, so, weil die Art einfach sehr, man hat es schon mal gesehen, so dieses, so wie es gemacht wird, ne? Also das Handwerk, was Jonas macht, das, ich will nicht sagen, ich bin ein Fanboy, aber
habe ich schon mal gesehen. Jetzt läuft es mir kalt den Rücken runter.
Nein, das ist kein Problem. Daniel macht auch gute Fotos, natürlich.
Ja.
Das ist das Problem, also Jonas macht's ja nicht mehr hauptberuflich, aber Daniel ja, und es tut mir leid, dass ich dann jetzt irgendwie so, dass zwei hier den gleichen Grundberuf haben oder gehabt haben mal und dann irgendwie.
So viele Fotos siehst du auch gar nicht von mir.
Aber ich habe die gesehen und ich habe die Fotos gesehen und wusste nicht, dass sie von Jonas sind, aber ich habe gesehen, dass sie von Jonas sind. Die im Internet habe ich sie gesehen. Ne? Ich sehe schon viele Fotos, man sieht jeden Tag Fotos.
Ja, aber nicht von mir.
Ja, von dir nicht? Nee, ja, du kannst ja mal dein Fotoalbum mitbringen, wenn du hier hochkommst, ne? Du bringst mal dein Poesiealbum mit. Du bist ein ja. Schnacker, wie man hier im Norden sagt, weißt du? Du kannst mal hier, wie lange braucht der ICE hier hoch?
Aber echt, ne?
4 Stunden, ne? Stell dich mal nicht so an.
Ne? Machst du mal ein paar Familienfotos bei Philipp?
Jonas hat doch vorhin geschickt, was für tolle in der Nähe so Schokoladenrestaurants hier haben und sowas halt.
Ja, die Soko-Kanäle.
Oh. Mann, Jonas, ey, Mann, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, alles gut. Jonas, jetzt war ja hier, Oink und Boink waren ja schon dran. Wie sieht's bei dir aus? Tisch der Woche.
Schade, ich dachte, ich werde vergessen.
Du hast ja die letzten Wochen immer eine Messlatte gelegt mit deinem Tisch der Woche.
Ja, auch heute.
Auch heute wieder, okay.
Auch heute liegt die Messlatte, meine kulinarische Messlatte liegt auch heute wieder auf der Erde.
Also kannst du drüber springen auf jeden Fall, ja. Das ist gut. Das ist was Positives.
Momentan kochmäßig ein bisschen Ebbe angesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir schon eigentlich tagtäglich darauf warten, endlich im Garten irgendwie grillen zu können. Und ich entdecke momentan so ein bisschen die gute alte Allmann-Küche. Bei mir gab es die Tage wieder einen richtig guten alten selbstgemachten Pellkartoffelsalat mit Ei. Und da muss ich immer wieder sagen, wie schön es ist, wenn man nach 41 Jahren für sich feststellt, so ein gut gemachter Kartoffelsalat mit Ei ist doch ganz schön lecker. 41? Als Kind mochte ich den nicht, als Jugendlicher mochte ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Kartoffelsalat und Würstchen gab es immer an Weihnachten bei der Familie meines Vaters. Und ich fand das immer nicht gut. Ich mochte keinen Kartoffelsalat und ich mochte früher nicht so gerne Bockwürstchen. Für mich war das Weihnachten immer doof. Und jetzt aber 40 Jahre später muss ich feststellen, ich bin Fan. Wie ist es mit euch? Kartoffelsalat mit Mayonnaise, Ei und hier so Gewürzgurken und schön die Mayonnaise schön gestreckt mit diesem Wasser aus dem Gurkenglas und so.
Ja.
Ein bisschen Senf dran.
Bin ich dabei. Also ich mag gerne so einen Mayo-Kartoffelsalat, aber ich mag auch diesen süddeutschen Essig-Kartoffelsalat gerne, der dann so mit Essig angemacht ist.
Den mache ich auch gar lecker. Nicht.
Nee? Oh, finde ich auch gut.
Es sei denn, es sind Speck.
Wenn es ein gut gemachter Kartoffelsalat ist, eigengemacht mit Mayo auf jeden Fall, diese gekauften, da ist ja eigentlich mehr Mayo drin als Kartoffel. Das finde ich immer schwierig. Was wir machen, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss, dass wir uns als Grundlage so einen Kartoffelsalat kaufen, so ein Industriekartoffelsalat und dann selber da noch Kartoffeln mit reinbringen und den dann noch würzen mit Gurken und so ein paar Sachen noch reinschnippeln oder so, dass du so eine Grundlage hast oder so, aber das ist nur, wenn es wirklich schnell gehen muss. Wenn du keine Zeit hast, dass es noch extrem lange durchziehen kann oder so, aber ansonsten weiß ich nicht. Also mag ich also Kartoffelsalat gerne.
Aber Ei muss dran, oder? Also selbst gekocht. Also ich weiß ja, ich kenne ja deine Vorliebe für fremdgemachte Eier.
Wen sprichst du jetzt an?
Mit ja, Eiern dich.
Kenne ich mich nicht aus. Auch mich? Für fremdgemachte Eier? Wie?
Ja, du hast mal gesagt, du bist immer ein bisschen skeptisch.
Ja, stimmt. Das ist ich weiß nicht woran. Das ist so, was ich heute über hier unsere Schweizer Top-Köchin Meta gelesen habe. Hat das auch einer diese Woche vielleicht gelesen?
Nein.
Dass sie Angst vor Bananen hat? Wenn jemand eine Banane schält, dann muss sie aus dem Raum raus, weil sie Angstzustände bekommt und ihr ganz doll schlecht wird und sie weiß nicht, woher es kommt.
Krass.
Der kleinste gemeinsame Nenner, den es gibt, ist, dass die Banane im Raum liegt und nicht angefasst wird. Dann kann sie es wohl ertragen, aber ansonsten ist es wohl echt kritisch. Daniel, falls du sie mal triffst oder so, lass deine Banane drin.
Nee, ja, das wäre doch für eine Aufgabe für Kitchen Impossible dann gewesen, wenn die was mit Bananen machen muss.
Ja, beim nächsten Mal vielleicht.
Split.
Ja.
Daniel, wie ist denn bei dir?
Das traue ich ihm auch zu, muss ich sagen, dass er sowas macht.
Wie ist denn bei dir mit Kartoffelsalat?
Ja, bei uns in Bayern ist es ja jetzt, wir machen das auch, wir kennen das auch. Das gibt's hier aber auch bei uns immer mal wieder, auch so einen angemachten Kartoffelsalat, wie der bei uns heißt dann. Da ist dann noch zusätzlich Leona auch mit drin. So klein, nicht eine ganze, aber so klein gewürfelte.
Drei Viertel der Leona wird dann so auf die Faust gegessen.
Der Ring. Und das sind dann auch Ja, da sind auch Essiggurken auch mit drin, es ist Mayo auch mit drin, es sind auch Zwiebeln auch nochmal mit drin und Ei auch.
Na, siehst du mal. Also doch.
Ja, kennen wir auch so. Ja, aber machen wir nicht so oft.
Ich finde, bei dem mit Essig ist immer das Problem, zumindest bei den Varianten, die ich bisher gegessen habe, dass die immer sehr trocken waren, die Salate. Also da war dann so wenig Flüssigkeit dran, dass die Kartoffeln so, weiß ich nicht, wurde immer mehr.
Hast du deine Finger schon vorher in der Schüssel gehabt?
Nee, weiß nicht. Die waren dann vielleicht nicht gut gemacht, aber irgendwie ist das nicht meins.
Ja? Nee, okay.
Nee, das kenne ich
nicht. Ja, der Schlachter hier hat auch den so Essigkartoffelsalat, das auch. Kann man auch essen.
Andererseits, es gab, kennt ihr noch die Kitchen Impossible Folge, mit dem ausgebackenen Schnitzel und diesem geilen Kartoffelsalat. Und der sah natürlich ganz gut aus. Aber der war auch richtig schön schlotzig.
Ja, das Schnitzel sah aber auch gut aus.
Oh, das Schnitzel war...
Wo sich so richtig so die Panade so abgehoben hat vom Schnitzel, ne? Das ist ja die Kunst.
Dass es man das souffliert.
Schafft. Ja, genau. Das war auch mehrmals in Fett irgendwie, ne? War das nicht so?
Nein, mit Wasser eingespült vorher, bevor du es ins Fett tust.
Mit Wasser, genau.
Und dann so
damit das aufpoppt. Ja. Ja, ja.
Bevor du es panierst, bevor es in die Panierung kommt.
Mhm.
Eingesprüht.
Ja, Kitchen, ich bin ja echt wieder begeistert von der Staffel, die ist ja echt gut diesmal.
Das ist eine super
Und man
Staffel.
Merkt ja auch, was er menschlich für ein Assi manchmal ist, ne? Mit den Aufgaben oder so, ne? Jetzt, wir sind ja jetzt eine Folge zurück, wenn dann einfach mal ein 2-Sterne-Koch zum 3-Sterne-Koch geschickt wird oder so, ne? Ist das schon irgendwie...
Bei welcher Folge seid ihr da gerade?
Ja, hier mit dem aus dem Elsass, ne, der in Österreich.
Ah, ja, die Folge ist super.
Ja, ist echt gut. Also ich überlege gerade, wir haben es noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber ist schon krass. Mit der Gemüselasagne war das ja so gesehen jetzt, ne?
Aber bei der Gemüselasagne hatte ich mal die Frage, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass da wahnsinnig viel Gewürze dran sind. Also die erschienen mir sehr puristisch in Erinnerung.
Und so, ja. Ne? War ja viel und dran, ne?
Die Frage, die ich mir stelle, wie kann sowas geschmacklich ein 2, beziehungsweise sind ja sogar 3 Sterne, ne?
Und er hat ja mit dem Gericht hier diesen Kragen gewonnen, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Aber wenn das eigentlich nur Gemüse ist, wo...
Ja, aber die Pilze, ne? Du hast ja die Pilze drin, die sehr, sehr geschmacksvoll sind, ne? Und das, die hier so, was waren da noch dran?
Jonas, da brauchst du einfach ein gutes Ausgangsprodukt.
Ein gutes was?
Ausgangsprodukt.
Mhm. Ja.
Und, nö, ich kann mir das schon vorstellen, dass es halt auch, weißt du, das ist ja auch in der Sterneküche ja auch diese Reduktion mal, weißt du, weniger ist mehr. Und, die hat ja den Stern jetzt nicht für das Gericht bekommen, sondern was die halt sonst da machen. Und das ist halt eben jetzt wahrscheinlich in einer Abfolge eines Menüs auch in einer jetzt dann eben so eine Gemüselasagne gibt, kann ich mir das schon gut vorstellen. Oder vor allem, wenn das gut gemacht ist, das Gemüse, und wenn es auch wirklich einen intensiven Geschmack hat. Und es ist ja mit Kräutern auch noch gewürzt.
Ja.
Also von daher,
und du hast doch, es war doch oben auch noch, was war drauf, dass die 3 Punkte, die er noch drauf gemacht hat, wo man dachte, okay, da kommt nie im Leben einer drauf,
mit der Kapuzinerkresse, mit dem irgendein Dingskraut, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Aber es war so abstrakt, dass man dachte, okay, da kommt natürlich jeder drauf, dass es so ist. Also ich glaube schon, dass es intensiv ist und dass du dich wirklich so auf die einzelnen Zutaten einfach viel Geschmack haben und dass du dadurch das rundziehst. Aber was ich so sagen wollte, wir sind natürlich nicht in dieser Sterneküche drin, so wie unser Daniel, ne? Der geht ja ein und aus in den Häusern mittlerweile.
Kann ich dir auch noch was erzählen?
Ja, das kannst du ja vielleicht
noch. Ich muss dir 2 Sachen noch erzählen. Philipp, ja, ich war ja auch, jetzt wollte ich schnell, also wenn ich, oder wenn ich darf.
Hörst du ihn?
Ja, sag ich.
Daniel, dein Mikro ist heute Abend so mittel, ne?
Ja, also das Mikro, mit dem du, mit dem wir dich hören sozusagen jetzt live hier im Podcast.
Ich habe aber geschaut, es ist.
Dann ist die Verbindung, oder ich weiß nicht, es ist irgendwas nicht so ganz optimal.
Hast du wieder dein Internet nicht bezahlt?
Mhm. Natürlich habe ich das Internet bezahlt. Aber ich kann jetzt mal erzählen hier. Ja. Ich war ja auch Ich war letzte Woche wieder im, ich war letzte Woche essen.
Ach, sag bloß.
Schicker Essen. Ihr habt es ja gesehen.
Darf ich mal was fragen, wenn du da so, also erzähl, ich frag dann, sorry.
Ich war schon einen Schritt weiter. Also ich konnte da essen, weil da ein Tisch abgesagt hat und dann hat er gefragt, hier, Daniel, magst du kommen?
Stand das Essen schon so rum, oder?
Ja, genau. Und das Lustige war dann aber auch, dann haben wir noch, dann, danach noch drüber gequatscht, über das Essen, wie ich so fand. Und ich dachte, ja, war alles gut. Und hat dann zweimal nochmal gefragt, so, ja, und so.
Bisschen wenig. Alles.
Hast du und, gesagt. Nee. Und dann habe ich ja doch bei einem Gericht halt so gesagt, was mir halt dann nicht so ganz gefallen hat. Und dann hat er gesagt, naja, okay, wir können was dann anders machen. Ja, machen wir vielleicht das und das. Machen wir das. Ja, du Daniel, ich hätte gesagt, du kommst jetzt jeden Monat mal. Und dann koche ich was und dann probierst du das und dann sprechen wir drüber.
Du bist ja wie der Melzer, dass die Leute dann ihr Rezept ändern, ne? Philipp, nochmal zum Thema Kitchen Impossible und zu der Folge. Dir ist ja bei der Aufgabe von Melzer im schönen Burgenland auch was aufgefallen, ne? Die gute Stefanie vom Gut Oggau, ne? Die war da, die Originalköchin. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt, dass die auch kocht. Dachte, die machen einfach nur guten Wein. Und die haben halt auch diese geilen, wie du ja schon sagst, diese sehr auffälligen Etiketten mit diesen erschaffenen Figuren. Wie hieß denn der Wein? Weißt du es noch, Philipp? Ein weiblicher Vorname einer Oma. Theodora. Die haben im Prinzip, die haben einen, ich glaube, dass sie einen externen Designer quasi beauftragt haben.
Ja.
Und die haben quasi den Rebsorten nach Alter der Reben künstlerische oder nein, imaginäre Charaktere einer Großfamilie zugeordnet.
Stimmt, so war das. Da genau, das hast du mir erzählt. Schon mal.
Und ich finde das Konzept ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich finde
der Wein war auch echt lecker.
Der Wein war gut.
Ich finde es natürlich cool. Ja. Ich bin jetzt nicht so, also ich trinke halt den Wein, wo ich meine, der schmeckt mir und ich bin ja jetzt in diesen teuren Weinsphäre nicht so drin, aber es ist natürlich dann cool, wenn die über ein Weingut berichten und ich sagen kann, hey, von denen habe ich schon was getrunken.
Kenn ich.
Ja gut, Daniel, du kennst ja noch viel mehr, ne?
Ja, vor aber allen Dingen.
Das ist dann eher so die Welt meiner Schwester und von meinem Neffen und von seiner Freundin, die sich dann auch wirklich auf diesen Weingütern mal bewegen oder so und vom Wein auch viel mehr Ahnung haben mit ihrer Expertise und dann immer erzählen, ja, so das und das und der ist gut und Und die Weine bei denen, wenn wir da sind, das sind auch immer sehr lecker. Es gibt da ja jemanden, der das auch schon mal in Anspruch nehmen dürfte hier.
Besonders spannend daran fand ich ja, dass endlich auch mal Naturwein quasi im Fernsehen vorkam, ne? Das kommt jetzt ja nicht
erwähnt. Aber das haben die ja nicht gesagt.
Nee, aber hat ja sonst nie wirklich irgendwie Sendeformat.
Demeter-Qualität war es auf jeden Fall, haben sie gesagt, ne? Der ganze Hof ist ja Demeter, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Aber was ich
sah nett aus, ne?
Was ich sehr skurril fand, dass Melzer wusste, er ist auf einem Weingut und dann kocht er da diese helle burgenländische Fischsuppe und dann packt er da keinen Weißwein rein, ne? Da war ich wirklich
Aussetzer gehabt.
Ja. Das sind die Momente, da verstehe ich ihn dann nicht. Er ist ja ein begnadeter Analyst. Ne? Er schmeckt und riecht und fummelt da alles raus. Aber dass er dann nicht auf die Idee kommt, auf dem Weingut bei so einer Suppe ein bisschen Weißwein mit abzukochen.
Ja, weil er irgendwie, ich glaube, er war sich zu sicher in dem Moment, wenn man das mal so sagen darf, weil er gesagt hat, so nach dem Motto, das wächst da in einer Dreiviertelstunde hin, das Ding. Und dann hat er ja so Anfängerfehler gemacht, wie auch jetzt mit dem mit der Fischhaut, dass er die Fischhaut mitgekocht hat, ne? Wo es ihm hinterher einfällt, ach Mist, ne? Oder auch mit den Nockeln oder so, dass er das nicht so mit der Farce nicht hinbekommen hat, ne? Aber wir mussten auch erstmal nachgucken, was war das, Vacuvin oder wie das Ding heißt? Das
Pacojet.
Pacojet mussten wir erstmal gucken, was der überhaupt macht. Und nachdem wir die Preise gesehen haben, haben wir gesagt, okay, das ist kein Gerät, was man sich zu Hause so mal hinstellt.
4.000 Euro.
Klassische Gastrotechnik, ne?
4.000?
Ja, wir hatten zwischen 5 und 6, aber...
Ja.
Aber der kommt ja eigentlich in fast jeder Folge in der Gastro vor, ne? Also ist im Prinzip wie der Thermomix, ist eigentlich unverzichtbar in der Gastro, ne? Wenn du Eis
aber Thermomix willst. Ist ja wirklich so, ne? Egal, wo du in welcher Küche du bist, du siehst dann immer, die Thermomixe stehen da überall, ne? Also... Mhm.
da ist er schon sinnvoll, ja, ja. Aber ich kann noch mal sagen, wenn ihr jetzt hier euch, wenn ihr jetzt so wenig seht über Naturwein, ihr müsst euch unbedingt jetzt hier mal das hier, diese Munchies-Folgen mit Action Bronson anschauen, über Naturwein. Das nehme ich sehr. Da kriegt man auf jeden Fall Durst und Hunger.
Durst und Hunger, das ist wirklich gut. Gefährlich.
Das ist wirklich gut, das ist wirklich gut. Und dann kann ich noch was erzählen. Das wollte ich letztes Mal schon erzählen. Das ist mir nämlich schon vor einer Woche passiert. Ich war dann, letzte Woche war ich im Asialaden, noch nach der Arbeit. Und dann komme ich rein, denke mir schon, oh, heute ist aber wenig los. Und dann lasse ich mir noch so ein bisschen Zeit, gucke mir halt noch ein paar Sachen an, wie ich das halt gerne im Asialaden mache. Und irgendwann bin ich dann auch mal an der Kasse, nachdem ich nochmal, glaube ich, so 5 Minuten vor einem Sack Reis stand und mich gefragt, wieso? Ob ich den jetzt mitnehme.
Du stehst 5 Minuten vor dem Sack Reis? Jetzt mal so.
Ja,
weil dann hast du gewartet, dass er umfällt oder was?
Das war ein koreanischer Reis und das ist halt so ein Rundkornreis, ähnlich wie Sushi-Reis und der ist dann eigentlich recht günstig für so einen Sack. Nämlich der 9-Kilo-Sack kostet da 26,50 Euro. Und das ist nicht teuer. Und dann habe ich mich irgendwann mal doch hin zur Kasse bewegt.
Kann man den eigentlich abschreiben bei der Menge?
Nee, das ist doch das ist ganz normal. Es hätte halt
stellt euch,
bei mir so ein Jahr.
Ich würde euch gerne ein bisschen Kopfkino machen. Daniel und der Sack Reis in der Badewanne.
Nee, er ist im Bett.
Ach so, im Bett. Entschuldigung. Ich hätte so gedacht, dass
auf
du
den Fall Sack
Reis so aufschneidest und dann so mit deinem Körper so den Reis so. Naja, wir
in
lassen
den Sack.
In den Sack,
andere, genau. Andere haben ein Dinkelkissen, Daniel hat ein
Basmati-Kissen. 9 Kilo.
Das ist kein Basmati, das war
Rundkornreis.
Aber auf jeden Fall bin ich halt irgendwann mal an der Kasse und dann sehe ich im Augenwinkel dann irgendwie noch einen mit mir vorbeigehen, aber auf der anderen Seite und dann der verabschiedet sich dann von der Kassiererin. Und ich drehe mich noch so um und merke dann so irgendwie so, der Laden ist irgendwie schon so halb dunkel. Und ich habe mir aber dann da immer noch nichts dabei gedacht. Und dann habe ich mal mein Zeug ins Auto gepackt, bin eingestiegen und dann gucke ich so auf die Uhr. Dann war es 7:20 und die machen um 7 zu. Und das ist doch was dir, glaube ich, in einem deutschen Laden nie passieren wird. Die hätten dich schon...
Werte Kunden, wir schließen in 10 Minuten.
Und die saß da in einer Seelenruhe und lächelt mich noch an und ja, schönen Abend noch. Und keiner sagt mir da was, dass die eigentlich schon zu haben. Tja. Aber fand ich sehr nett.
Da fällt aber mir auch noch was ein. Ich wollte gerade sagen, ist ja irgendwie nett, oder?
Da fällt mir auch noch was zu ein. In meinem alten Büro damals haben wir immer bis 18 Uhr gearbeitet und ich habe ja am Telefon Familienurlaub verkauft. Und dann war es auch öfters so, dass immer einer, mit dem man im Raum saß, hat dann irgendwie um 17:59 klingelte noch das Telefon. Dann hat er noch einen Anruf angenommen. Und dann hattest du auf der Gegenseite jemanden, der sich gerade irgendwie einen Wein eingeschenkt hat auf dem Freitagabend und noch mit dir die große Katalogrundfahrt machen wollte. Und dann kommen die dann auch nicht zum Ende, weil die dann in dem Moment nicht schnallen, dass du eigentlich um 18 Uhr Feierabend hast. Und dann haben wir das immer so gemacht, wenn wir festgestellt haben, dass irgendjemand noch telefonieren musste und es war dann schon, keine Ahnung, 18.07 Uhr, dann ist man immer bei den Kollegen nebenan dann so Tür auf und dann so ganz laut durch den Raum, schönen Feierabend, schönes Wochenende, viel Spaß, mach nicht mehr so lange. So, dass man immer gehofft hat, dass der Kunde, die Kundin das dann auch so leicht mitbekommt und dann vielleicht auch selber merkt, ich könnte diese Person jetzt langsam mal in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Da haben wir uns immer sehr drüber amüsiert. Das war immer sehr lustig.
Unglaublich.
Nicht so. Was hätte ich für die Arbeit manchmal auch ganz gerne. Weil ich glaube, was ich für die Arbeit ganz gerne hätte, wäre einfach so eine Türklingel. Weißt du, wenn du mal irgendwie so einen Anrufer am Telefon hast, dann, oh, Entschuldigung, es hat geklingelt, jetzt muss ich leider aufhören.
Ja, du kannst uns ja sonst auch einfach mal eine WhatsApp schicken, dann rufen wir dich an oder so und sagen, hier, sorry.
Aber du kannst doch einfach in deinem iPhone so einen Timer einstellen für deine Feierabendzeit. Es gibt auf dem iPhone so ein paar richtig fiese Sounds. Und wenn du dann irgendwie gerade im Portrait-Shooting bist um 19 Uhr und um 19 Uhr ist Feierabend und dann machst du dann weiß die Person auf jeden Fall, es ist Schluss.
Nee, so bin ich ja auch nicht. Nee, ne?
Das war ja dann, das war ja sehr, sehr, sehr deutsch dann sozusagen. Ne? Das, ja. Ist ja nicht. Das ist ja hier ja, Dienst am Kunden sozusagen.
Genau. Ja. Bei uns wird hier Kundendienst noch ausgeschrieben.
Ja, das ist sehr gut. Ja.
Aber wenn die Feststelltaste klemmt, dann schreibt man Kundendienst groß. haben wir eigentlich noch Themen, Freunde der Sonne? Gibt's noch Themen?
Ja, ich habe ein neues Bier, habe ich mir gerade aufgemacht.
Nummer 3. Du hast auch morgen Urlaub, ne?
Ja, ich habe gerade auch nur geguckt, was. Ich hatte keinen Bock, in den Keller zu gehen während der Unterbrechung und ich habe mir dann einfach aus dem Kühlschrank ein Leffe Brun rausgenommen, also ein dunkles, sozusagen. Das, 6,5%. Und man kann ja über Leffe sagen, was man will, ne? Es ist ja nun. Von den Zutaten wird ja Zucker unter anderem zugesetzt. Das ist ja jetzt erstmal im ersten Moment nicht so geil. Aber ich mag ja gerne diese belgischen Biere und ich finde auch ein Leffe kann man mal trinken. Durchaus ist schon sehr süß. Ist jetzt auch der Abschluss des Abends mit 6,5%. Ist dann auch das stärkste Bier heute Abend und jetzt auch das süßeste. Und das habe ich ja gelernt jetzt bei den diversen Biertastings, die ich hatte. Das Beste und das Stärkste trinkt man zum Schluss.
Und jetzt kommt smooth wie auf Schienen kommt der Übergang. Vom Leffe zu unserem Thema. Ein Leffe habe ich neulich auch in unserem WhatsApp-Verlauf mit unserem Düsseldorfer gelesen. Der war ja seines Zeichens auf Bierurlaub.
Jetsetten, glaube ich.
Unterwegs. Und ich glaube, der hat uns auch eine Frage oder ein Thema für den heutigen Abend hinterlassen, oder, Daniel?
Ja, nämlich hier, was wir auf unsere Pizza tun, nämlich für einen Käse.
Ja. Und? Ja. Was tun wir denn für Pizza auf unseren Käse?
Wir nehmen schon Büffelmozzarella.
Vom Supermarkt oder?
Vom Supermarkt, ja. Wir sind nicht so verwöhnt wie der Justus in Düsseldorf. Und. nein, aber es gibt halt nicht viel anderes bei uns. Aber was ja eben auch ganz gut sein soll als Pizzakäse, soll ja auch Provolone sein oder Provolone. Und das gibt es aber nicht so oft bei uns, das gibt es nur bei der Metro. Da komme ich nicht immer hin. Und deswegen ist es im Normalfall bei uns halt auch Mozzarella aus der Packung. Also den wir dann noch abtropfen lassen und ein bisschen und ausquetschen.
Das muss man auch machen, ne? Weil ich finde, diese Molke, die da drin ist, die lässt sonst die ganze Pizza schwimmen, ne? Es läuft dann immer am Rand rüber und dann hast du so von unten hast du dann so eine matschige.
Ja.
Das braucht kein Mensch.
Ja, finde ich auch. Ja. Nee, also ich tue den immer so ein bisschen auch über einen etwas längeren Zeitraum trocknen. Ja,
was ich auch immer noch mache, ist erst ausfringen und dann nochmal durchs Küchentuch drücken. Kleiner Pro-Tipp am Rande.
Okay.
Ja.
Ja, diesen ganz miesen Mozzarella, ich überlege gerade, ne, den kauft man eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Weil.
Den analogen?
Der schmeckt halt auch gar nicht, ne?
Aber er schmilzt schön.
Ja, super. Aber diesen, ich überlege gerade, wenn ich, also ich diesen Mozzarella dann zum Überbacken oder so, den würde ich gar nicht kaufen. Und diesen Mozzarella als Kugel aus Kuhmilch oder so, den man irgendwie hier auch bei G&G oder so in der Kühltheke kriegt oder so, den ich weiß gar nicht, wozu ich den noch nutzen würde, und nicht mal für Tomaten, ne? Ich würde den noch nicht mal nehmen für eine miese, wässrige holländische Tomate, um drauf zu legen. So schlecht ist der. Aber das ist auch so ein typisches Signature-Dish aus Deutschland, ne? Ich glaube, so ein gut und günstig Mozzarella, getopft von so einer wässrigen Scheibe niederländischer Tomate, dann einen Tick Balsamico-Creme. Nee, Balsamico-Creme, so schön. Ja, aber nee, die Creme, die so mal irgendwann hier modern war, so ein Kringel drauf, ne? Und dann so ein Blatt Basilikum, ne? Und dann so richtig mies günstigen Pfeffer und Salz und dann hast du deine Vorspeise im Restaurant ganz.
Aber du hast das Basilikumblatt vergessen, ne?
Nee, jetzt habe ich gerade gesagt.
Ach so. Ja. Es gibt hier übrigens jemanden im Hause, der auf diese Aceto Balsamico Creme steht. Mhm. Der junge Mann ist irgendwie 1,30 groß und hat Zähne wie ein Gebirge aktuell, weil dem jeden dritten Tag ein Zahn rausfällt. Naja, der feiert diese Creme voll ab.
Ganz schönes Lächeln vorhin, da hast du recht.
Da kannst ein paar LKWs drin parken.
Ja, genau, wenn sie streiken.
Aber nochmal zu diesem Pizza-Thema, ne? Kennt ihr noch Leute? Also ich glaube, mir würden so ein, zwei Hörer einfallen, denen ich das zutraue. Kennt ihr noch Leute, die Pizza mit so einem trockenen Streukäse machen?
Streukäse?
Ja, es gibt doch diese geriebenen.
Ne, aus der Tüte.
Ne,
was?
Nee, aber da steht doch dann Pizzakäse drauf oder so. Oder,
ach
oder
so,
ja, aber Gratin-Käse oder so. Und das ist doch, in der Regel ist es doch nix, oder?
Ja, aber das benutze ich auch mal so ein Produkt.
Ja?
Ja.
Für Pizza nicht.
Nee, aber für Aufläufe oder sowas halt, nehme ich den.
Und vor allen Dingen, ja? der klassische.
Was als Pizza dann? Als Pizzakäse sozusagen. Also wenn du den reibst oder sowas, nimmst du da? Na, wenn du eine Pizza machst, was für einen Käse machst du da drauf dann?
Ja, ich nehme zwangsläufig Büffelmozzarella, weil ich ja den normalen.
Ja.
Und
dann für nehme die ich, anderen?
Hm?
Für die anderen?
Ja, die kriegen normalen Mozzarella.
Okay.
Den also dann nicht, ja, nicht den aus dem ganz unteren Regal, aber also ich meine, man braucht nicht drüber diskutieren, dass das wahrscheinlich irgendwie in einem guten italienischen Laden kriegst du auf jeden Fall viel besseren Käse. Mhm. Aber wie wir schon festgestellt haben, gibt es bei uns häufig relativ spontan irgendwelche Sachen und Pizza dann auch. Und ich setze mich dann sicherlich nicht ins Auto und fahre eine Stunde, um irgendwie einen geilen Mozzarella zu holen.
Ja.
Da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Weitsicht, das irgendwie vorher zu machen und so. Und
ich glaube, bei Mozzarella geht auch die Spanne wirklich sehr weit auseinander. Ne? Also wir hatten schon von meiner Frau irgendwie eine Kollegin, die hat irgendwie Beziehungen nach Italien und dann konnte man Mozzarella bestellen und dann haben die den so eimerweise mitgebracht und dann hast du echt den Mozzarella und du hast den gegessen und dachtest nur so, wow, ne? Und es gibt ja hier in der Nähe, bei uns gibt's ja auch so einen Büffelhof, ne? Jonas, stimmt, da kannst du ja auch, ja.
Ja.
Also wenn du da mal Käse kaufst, ne, dann bist du arm, aber der Käse ist halt auch echt lecker, ne? Muss man sagen. Der kann schon was. In Alte, glaube ich, ist der Büffelhof, wenn ich das richtig noch weiß.
Seid ihr Team Zupf oder Team Schneid? Bei Mozzarella.
Ich bin Team Schneid, glaube ich. Irgendwie. Zupfen, nicht bei Mozzarella. Bei anderen Sachen.
Aber ich glaube, wenn man noch so zur alten Garde gehört, was Pizza angeht, dann macht man ja quadratische Pizza auf dem Blech mit so 3 Zentimeter hohem Teig und dann kommt ja der trockene Streukäse auch erst ganz am Ende oben drüber, ne? Mhm. Das ist ja so die klassische deutsche der Pfannkuchen.
Da habe ich übrigens, Pizza ist auch ein gutes Thema, weil wir heute Pizza hatten und ich hatte heute eine Fertigpizza mir gekauft. Und zwar von Capital Bra, die Pizza. Ich weiß nicht, ob ihr die schon hattet.
Eine Rapper-Pizza. Hatte
ich auch schon mal, ja.
Die war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die war so ein bisschen, also wir hatten die Salami-Variante und wir hatten von unserem Gustavo Gusto hatten wir eine, die war gut. Und dann hatte ich halt noch die Capital Bra geholt. Die war irgendwie vom Teig, also es war ganz lecker. Es ist halt so ein bisschen amerikanisch geht, weil das so ein bisschen mehr Volumen hat, der Teig. Aber so geschmacklich hat es meine Frau an die Pizza erinnert, Jonas. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt noch, wo das Palast-Kino-Center früher war in Hannover. Da war so ein ganz kleiner Pizzastand also in der Nähe vom Bahnhof. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das so deine Hut damals war.
Ja, ich überlege gerade, welches das Palast-Kino war.
Gegenüber vom Kaufhof.
Also relativ am Anfang.
Ja, ja, genau. Ja, und da war so ein Pizzaladen. Und
wenn man Pizza Richtung Kröpke ging, linke Seite.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja. Und da und so, meine Frau meinte gleich, die Pizza hat so geschmeckt wie das damals. Da konnte sie sich noch dran erinnern. Da haben wir über dieses alte Kino philosophiert.
Aber wo wir gerade dabei sind, kennst du noch die Pizza Piccoli oder Piccolini beim Cinemax früher.
Ja, ja, genau. Das hat sie als nächstes gesagt, dass
diese
auch
runden,
in die Richtung geht.
Wo, da gab es ja, so eine Kräutersoße. Kannst du dich daran erinnern?
Diese Knoblauchsoße, ne?
Ja, ja, die war geil.
Ja, ja, oh, die Alter, war so, da bist du rein, da hast du die gegessen und das ganze Kino wusste, wo du vorher warst, ne?
Aber das war so ein so richtiges Original, ne?
Das war echt geil, das Piccolinis da, ja, das war echt cool. Da kann ich mich erinnern, weil mein erster Kinofilm mit meiner Schwester war ich zuerst da essen oder danach, keine Ahnung. Aber das war echt cool. Aber egal, wer nicht aus Hannover kommt, kennt das nicht. Daniel ist abgehauen.
Zu viel Hannover-Bezug. Daniel hat die Konferenz verlassen, da ist er schon wieder.
Er erträgt es einfach nicht, dass er noch nicht in Hannover war.
Ja, wir müssen echt mal hier mit Daniel mal so eine Stadtrundfahrt machen, ne? So eine kulinarische. Ja,
ganz ruhig.
Aber er kommt ja nicht.
Wir wollen ihn jetzt nicht unter Druck setzen. Alles gut. Daniel, du machst alles, was du machst.
Hab ich schon eure Spaghetti gegessen.
Was?
Wie schmeckt denn eigentlich mittlerweile dein Sauvignon Blanc? Hat er sich nochmal ordentlich entfaltet im Glas?
Nee, du
trinkst ja eh aus der Flasche.
Ist das immer noch die erste Flasche oder?
Es ist die erste Flasche.
Okay.
Und es sind ja nur ein paar kleine Schlückchen.
Und sag mal.
Aber eine Flasche ist eine Flasche irgendwann.
Würde der dir jetzt für eine Schorle taugen oder kann das nur der Müller-Thurgau vom Aldi?
Nö, den kann man auch als Schorle. Ja? Ja, genau.
Daniel würde sagen, ein kleines Schorli. Zwiebelchen.
Ein Schörlchen.
Schörlchen. Ja. Ach ja.
Die Frage, die ich mir stelle, um nochmal ganz kurz Justus Frage aufzugreifen nach dem Pizzakäse. Wenn man jetzt so, sag ich mal, so ein bisschen würzigere Zutaten auf der Pizza hat, wie ich neulich hier mit dem Roquefort und dem Spinat und ein bisschen Knoblauch oder so, dann ist das ja schon, also die hatte ja geschmacklich ordentlich PS. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich da jetzt einen wirklich guten Mozzarella gehabt hätte, von mir aus Büffelmozzarella für, keine Ahnung, 6 Euro die Kugel, mal einfach so in den Dunst geworfen, schmecke ich da den Unterschied? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
Das wird uns sicherlich Justus dann beantworten, wenn er unsere Folge gehört hat. Wäre nämlich eine Frage, die ich auch gestellt hätte, interessanterweise, und weil ich nicht weiß, ob das... Ich habe ja auch, wie gesagt, wo war denn das jetzt? Das war doch auch bei Kitchen oder so, ne? Dass man gesagt hat, Mozzarella, viel Wasser, nicht so doll, ne? Das war bei der Lasagne, genau. Bei der Lasagne war das in München. Dass sie gesagt hat, bloß kein Mozzarella drauf, weil der so viel Wasser noch verliert, ne?
Tja.
Aber vielleicht... Gucken wir mal.
Wir machen ja demnächst nochmal mit dem Justus die große Einkaufsfolge. Da können wir das Thema italienischer Käse nochmal einwerfen. Gab es denn noch andere Themen eigentlich? Ich glaube, es gab noch ein, zwei Sachen, oder? Die ihr vorbereitet hatte. Daniel guckt schon halb betrunken in den Bildschirm.
Nein, ich muss hier was umstellen.
Okay, er muss schon wieder was umstellen. Das ist schon so ein bisschen gefährlich, ne?
Das riecht mich jetzt auf.
Oh oh. Wir wollen nicht, dass du heute noch einen Anfall bekommst, ne?
Ja, der Philipp hatte doch auch noch eins.
Nee, das war mein Thema gerade.
Nee, du hattest noch eins.
Ich guck gerade.
Mit dem Öl.
Ach so, ja. Weiß nicht. Also erstmal, wir warten noch auf dein Mitmachrezept, kann ich dir schon mal sagen, ne?
Ja, das weiß ich noch. Ich muss es noch einkaufen.
Sehr gut. Und dann, dann war ja meine Frage eigentlich Sonnenblumenöl-Investment der Zukunft oder lieber in Goldhätschen? Hatte ich ja so reingeworfen, ne? Was besser ist. Wenn man so in die Läden im Moment geht, dann muss man ja wirklich sagen, ja. Öl ist ein bisschen ein knappes Gut und gerade Sonnenblumenöl ist ja sehr nachgefragt aufgrund der Ukraine-Krise und ja.
Aber da muss ich mal ganz blöd fragen. Warum decken sich Leute mit Sonnenblumenöl ein? Weil sie Angst haben, dass es das demnächst nicht mehr gibt, weil es momentan größtenteils aus Russland kommt?
Nee, Sonnenblumenöl, ich habe ja wenig Ahnung hier von dem Podcast immer, das ist ja eigentlich Daniel und Jonas, die hier den Podcast, ich bin ja nur der gut aussehende Typ, der hier einfach sitzt und Bier trinkt. Das kann ich jetzt immer erzählen, weil ich da so ein bisschen Fachwissen habe. Ich kann nämlich sagen, dass 60% des Sonnenblumenöls aus der Ukraine kommen Und zusammen mit Russland sind es dann insgesamt 80% des Sonnenblumenöls kommt aus diesen Ländern. Und wenn man dann überlegt, dass wir im Moment mit Russland nicht so die besten Wirtschaftsbeziehungen haben und die Ukraine die Aussaat der Sonnenblumen sozusagen bis Ende März sonst ansonsten erfolgt und ich jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer dafür legen würde, dass in diesem Jahr dann nichts ausgesät wird, kriegen wir echt das Problem, was Sonnenblumenöl angeht. Und das bedeutet dementsprechend, dass wir es nicht mehr haben werden. Und also zumindest im nächsten Jahr wird es kein Sonnenblumenöl mehr geben. Und wenn man dann wiederum weiß, dass Sonnenblumenöl auch in der Industrie zum Beispiel sehr viel verwendet wird zum Frittieren, und das ja überall in den Medien jetzt auch präsent ist, dann neigen die Leute auch dazu, wieder solche Produkte, die ja nun auch dann ein bisschen haltbar sind, wenn man nicht so ganz wie Wurstachim das in die Sonne stellt, irgendwo am Fenster, sondern irgendwie in den Keller, wo es dunkel ist und kühl ist, so ein bisschen lagern kann, dann fehlt es halt im Handel.
Weil ja, aber das ist doch wieder, dasselbe Problem, das wir auch mit dem, das wir schon in Corona hatten, weil sobald Leute wissen, dass irgendwas knapp ist, kaufen sie es, egal ob sie es brauchen oder nicht.
Nein, da muss ich widersprechen, weil da fehlt noch der Passus, wenn es bezahlbar ist. Produkte, die...
Ja, ne? Ja, das wollte ich ja gerade noch sagen, weil es ist ja so, dass im überall hier in den Läden hier dieses ganze Maiskeimöl jetzt ausverkauft ist, was du aber immer noch kaufen kannst, ist Olivenöl, aber das kostet dich halt mehr.
Ja.
Aber ganz ehrlich,
und
also ja, ist ja schön, wenn es knapp ist, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, es gibt doch genug Alternativen, ich muss doch jetzt nicht wie so ein Suchti mir kanisterweise Sonnenblumenöl auf Halde legen für einen Privatbedarf.
Ja, oder es sind halt dann die Spezialisten, die es halt auf Amazon dann wieder teuer verkaufen.
Ja, oder eBay, ne? Und dann überlege ich, welcher Vollidiot kauft bitte jetzt bei den weiß ich nicht. Ne?
Aber du siehst es halt auch wieder, das ist wieder so diese klassische Massenhysterie, du siehst dann auf Twitter irgendwelche Fotos von leeren Regalen und das ist dann wie so ein Lauffeuer. Ne, die Leute kriegen Angst.
Wie bei Corona halt, ne? Wie bei Toilettenpapier
wie bei dem und bei Klopapier.
Ja, genau. Wobei auch Klopapier jetzt, sage ich mal, von meiner Rohstoffseite auch wieder problematisch ist, weil wir ein Papierproblem haben, weil wir Streiks in Papierfabriken in Finnland haben, die einen großen Teil des Rohpapiers herstellen. Und dadurch wird dieses Toilettenpapier-Thema wieder sehr aktuell, dass wir da wirklich Nachfragesachen haben oder Probleme. Und ich habe vorhin auch Klopapier gekauft, weil unseres wirklich leer war. Und das ist echt teuer geworden, Toilettenpapier, ne? Also der Preis bei dem Discounter nicht, bei der Drogeriekette, wo ich vorhin war, war überklebt mit einem neuen Etikett, weil es einfach auch die Preise angezogen haben irgendwie, ne? Also.
Aber ganz kurz, Philipp, möchtest du jetzt an dieser Stelle hier sagen, Kacken muss wieder bezahlbar werden?
Ja, ich finde, der Steuersatz Papier gesenkt werden. Auch ein Otto-Normal-Verbraucher muss sich noch Toilettenpapier leisten können und das gute Vierlagige und nicht das Dreilagige. Das ist mein Statement dieser Sendung.
Weißt du, was der Söder Markus da sagt? Kacken wir's an.
Sehr gut.
Ja, aber, und das ist ja aber auch jetzt nicht nur mit dem Speiseöl ganz wieder auch so. Jetzt geht's ja auch wieder mit dem Mehl los. Ja. Hier die ganzen Märkte rationieren ja hier auch schon die Mehlabgabemengen.
Ja, weil die Leute durchdrehen und palettenweise Mehl rausschleppen. Fing in der Metro an.
Das ist doch, glaube ich, das Problem, glaube ich, weil es doch jetzt heißt, dass beim Bäcker die Sachen teurer werden. Und dann denken sich die ganzen Ottos wieder, ey, dann mach ich es selber. Ich habe noch nie Brot gebacken, aber es geht ja nicht so schwer.
Ja, und da ist es aber ja auch so wieder, dass die Leute sehen, in der Ukraine ist ja, und Ukraine und Russland auch wieder Kornkammern von Europa und der Welt, dass sie sehen, okay, die Nachfrage, die Mehlpreise gehen hoch, aber Mehl, was ich ja auch jetzt in unserem Chat schon unter der Woche geschrieben habe, Mehl ist ja immer noch ein günstiges Produkt, ob es jetzt 25 Cent kostet oder 50 Cent, ja, dann ist es halt so, wie viel Mehl verbrauchst du in der Woche oder im Monat, ne? Aber
ja, ich verbrauche schon was.
Ich habe noch eine persönliche Meinung zu diesem Thema. Das ist mir nämlich letztens auch aufgefallen, als ich bei einer Drogeriekette war letzte Woche, dass unglaublich viele Produkte ausverkauft waren und ich glaube, diese ganzen günstigen Produkte, sei es jetzt Mehl, diese Grundnahrungsmittel, sei es jetzt Öl, da kommt noch hinzu, dass viele Leute diese günstigen Produkte auch gekauft haben, um die zu spenden an die Ukrainer, weil man sieht es auch in den, bei Rossmann hat man es gesehen, es waren die ganzen Babynahrungen, die günstigen Produkte waren ausverkauft, die günstigen Windeln waren weg. Eine Kollegin hat mir heute erzählt, alle so Pflasterprodukte, die günstigen, alle weg. Und wenn du dann, und da ist wieder, steckt wieder der Deutsche zu, ich sag mal, wenn du dann die Eigenmarke von dem, von der Drogerie, da wo ich war, war ausverkauft, aber das Markenprodukt war noch da. Ne, und das zeugt ja dann davon, dass auch wieder diese Diskussion mit Sonnenblumenöl und Olivenöl, ne, beim Preis hört die Freundschaft in Deutschland auf, ne?
Ja. Leider. Und das wird jetzt halt dann noch so weitergehen.
Ja, das wird so weitergehen. Zumal ja auch irgendwann das Olivenöl und es ja in vielen, das Sonnenblumenöl auch in vielen Rezepten vorhanden ist, Rezepturen auch von der Industrie und so, und das da rausgenommen wird und man auf Alternativen wie Raps oder so gehen muss, einfach im Moment, weil man sonst nicht bekommt, ne?
Nur halt Palmöl.
Was ich mich gerade frage.
Palmöl. Ja, es ist so. In Frankreich ist es die Gesetzgebung schon so, dass die ganzen Leute, die ganzen Industrien, die sonst mit Sonnenblumenöl frittieren, die können jetzt auch mit Palmen frittieren und brauchen es noch nicht mal umdeklarieren, ne, weil die Verpackung natürlich vorhanden ist, ne. Also, was natürlich auch auf der anderen Seite, sage ich mal, klar aus Verbrauchersicht, und ich sage, aus der Industriesicht ist es einfach so, du musst ja gucken, wo, was passiert, ansonsten machst du die ganze Industrie kaputt, ne. Also.
Ja.
Ne? Die Produkte sind dann nicht mehr da für den Verbraucher. So ist es ja auch. Ne? Also es ist schon echt ein Teufelskreis. Ne? Nutzt ihr denn, um die Frage jetzt nochmal abzuschließen, nutzt ihr denn zu Hause Sonnenblumenöl? Und wenn ja, für was?
Selten. Selten, wenn dann höchstens für so, ja. Also, nee, es ist meistens eher Rapsöl, was wir haben. Rapsöl oder Olivenöl. Bei meinen Eltern zu Hause sieht das anders aus. Die haben alles nur so Maiskeimöl.
Das haben wir auch hier zu Hause zum Braten. Nutzen wir das.
Und
M. Azola.
Und
das sollte das klassische Hausfrauenöl, oder?
Klar.
So ein bisschen wie B. Iskin.
Ja, aber wobei das B. Iskin und das M. Azola ist ja nun auch schon nicht Preiseinstieg, ne, in den Kategorien.
Ja, aber es ist so.
Nee, aber halt deutsches Markenprodukt.
Das ist so klassische Werbeware, die sich so hält und keiner weiß warum, finde ich. Oder?
Ich glaube, so ganz schlecht ist das Produkt auch nicht, oder? Also die Produkte sind nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen.
Aber ich bin jetzt kein so ein Maiskeimöl-Konnoisseur.
Ja, Konnoisseur.
Boah, bei Rapsöl hatte ich mal irgendwann das Problem. Meine Frau hatte mal Rapsöl mitgebracht und dann war das aber, und ich habe es nicht gesehen gehabt, dann war das eins, was du nicht erhitzen solltest. Also es war quasi ein Salatöl. Boah, dann habe ich das damit irgendwas angebraten. Ich glaube, Bratkartoffeln wollte ich machen. Boah, das hat so gestunken. So unfassbar eklig gestunken.
Ja.
Das gibt Sachen, die mag's nicht.
Ja, ja. Aber es gibt ja auch so Rapsöl, das du braten kannst. Ist halt ein bisschen gelber noch als so Maiskeimöl. Und auch was auch hier angepflanzt wird, was es hier auch gibt, was auch ungefähr ja genauso wertvoll sein soll wie Olivenöl. Auch für dich. Also kannst du sowas auch gut nehmen, wenn du Rapsöl findest. Haben das momentan auch ausverkauft. Ja. Aber sonst. Ich weiß nicht. Weiß man, es ist ja, glaube ich, jetzt auch schon die Krux, dass man auch mit, dass man heutzutage nicht mehr mit Butter anbraten darf.
Kann man schon mal machen, ne?
Weil?
Oder Rama. Ja, ist ja ungesund, die Butter.
Also, bin mir nicht sicher, ob ich Rama benutzen würde, oder? Da hätte ich schon ein bisschen Angst. Das ist so lustig, weil ich früher, Butter war bei uns, bei meinen Eltern irgendwie echt immer so, weiß ich nicht, wir haben immer dann Margarine gegessen, ne? Und dann bin ich irgendwann hier in diese Familie hier gekommen und die haben auf einmal so Butter und gar keine Margarine. Und dann habe ich mich mit Margarine mal beschäftigt, wie hoch industrialisiert dieses Produkt ist, ne? Also, ich glaube, seitdem habe ich keine Margarine mehr gegessen, aktiv.
Ne? Ja, aber nee, mit Butter kannst du ja heutzutage nichts mehr machen. Wenn du sagst, doch, das staubt ihn doch alle doch schon mal komisch an.
Ich finde Butter super.
Natürlich ist Butter auch gut, aber
ein Brötchen mit Margarine, jetzt mal ganz ehrlich.
Bei Rama gab es auch immer diese Werbung früher, ne? Diese Was war das?
Ich liebe das Frühstück.
War das das mit diesem, wo diese Familie immer auf dem Kornfeld gefrühstückt hat? War das die Rama-Familie?
Nee, ich glaube, das war die Karuk-Familie, ne?
Nee.
Nee, Bezel gab's ja noch mit der nackten Frau. Die, oder? War die nicht irgendwie in so einem Eissee baden und dann?
Bezel.
Ach, stimmt. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt könnte man wieder
Schneekoppe.
Könnte man wieder 1000 alte Werbungen sich angucken, ne?
Seidebach.
Ich mein schon.
Frau Bratbecker? Ich mein schon.
Und hat doch dann irgendwie dieser Typ dann hier, der halbnackten Frau, diese kalte Bezel dann auf den Rücken gedrückt und dann ist diese huch erschrocken.
Ich habe gar keine Bezel.
Und das war doch irgendwie so was, irgendwas mit Joghurt noch oder so.
Ja? Okay.
Ja? Meine ich.
Keine Ahnung. Wir benutzen, also Margarine haben wir schon lange nicht mehr im Kühlschrank gehabt. Wir haben mal hier so Butterreinfett im Kühlschrank sozusagen, wenn wir was höher frittieren wollen oder so. In kleinen Mengen. Dann haben wir das, da gibt's ja auch.
Butterschmalz.
Ja, Butterschmalz. Da gibt's ja auch ein Produkt, das fängt mit B an, ne? Glaube ich. Ja. Also der Standard. Das haben wir und dann Butter benutzen wir und dann haben wir ein gutes Olivenöl hier für Salate und wie gesagt so dieses M.Azola Öl, das haben wir zum Braten. So viel.
Mit Schweineschmalz kann man auch toll braten.
Ja, klar.
Boah, wo wir gerade bei Schmalz sind, was ich so einmal im Jahr richtig geil finde und dann auf Brot ist so ein Glas Zwiebelschmalz mit
Grieben.
Ja, finde ich richtig geil. Griebenschmalz auf Graubrot ist richtig geil.
Ich finde das auch mal ganz geil. Oder man kann ja auch das machen, so Schmalz mit Harzer, finde ich auch geil. Schmeckt auch super. Ja,
aber mit einfach nur Griebenschmalz und ein bisschen grobes Salz drüber ist perfekt.
Jonas, das kaufen wir uns hier beim Schlachter mal, das haben die. Dann machen wir hier mal so ein Feastfest.
Griebenschmalz.
Und wir reiben uns damit ein.
Können wir uns mal schön den Bart folieren.
Den Bart polieren, genau.
Daniel, wir machen das ab und zu hier selber.
Euch den Bart polieren?
Griebenschmalz.
Ah, okay.
Ist ja auch nicht so schwer.
Nee, das kriegt man hin, ne?
Musst du halt nur so einen grünen Speck kaufen, dann tust du den langsam auslassen.
Ja.
Ganz simpel.
Aber darf man nicht zu oft machen, das ist, glaube ich, auch für die Gesundheit nicht so ganz so zuträglich, oder?
Ja, gut.
Ja. Ein kleines Laster braucht man, ne?
Wie steht ihr eigentlich zu Röstzwiebeln? Wo wir gerade bei Griebenschmalz sind?
Das ist eine coole Frage. Die habe ich letzte
Woche. Beim Philipp halten die Röstzwiebeln immer ganz lange.
Ja. Habe ich, ich überlege gerade, wo. Wir hatten irgendwie letzte Woche, irgendwas haben wir
gekocht
und meine Frau hat irgendwie.
Daniel, das waren wir.
Meine Frau hat irgendwie sich zu irgendwas letztens Röstzwiebeln geholt und dann haben wir habe ich das da auch nochmal gesagt. Dass irgendwie Röstzwiebeln für mich irgendwie, weiß ich nicht, ist so.
Zur Käsespätzle gemacht.
Ja, da vielleicht mal, aber so auf Hotdogs auch, aber es gibt ja auch so Asia-Gerichte oder so, wo oben drauf Röstzwiebeln sind. Das ist für mich immer so, nee, sorry, geht nicht. Wie gesagt, bei uns halten die Röstzwiebeln lange. Wir haben nämlich letztens diskutiert, wir haben noch Röstzwiebeln, ob die noch haltbar sind. Da habe ich gesagt, meine Frau soll die einfach probieren. Wenn sie ranzig schmecken, dann nicht mehr gut.
Aber komischerweise halten die auch sehr lange, diese.
Ja.
Aber du darfst nicht mit Feuchtigkeit da in die Dose rein, dann ist vorbei. Dann kippen die um.
Jonas, nicht immer die Finger abschlecken, wenn du reingesnackt hast.
Ich habe die Tage, weil wir irgendwann mal Hotdogs gemacht haben, hatte ich ja in der Folge irgendwann mal erzählt, und seitdem hatten wir so eine Dose Röstzwiebeln im Schrank. Und das ist ja so ein bisschen so, wie wenn du weißt, du hast noch Chips im Schrank. So ähnlich ist das ja, ne? Und dann hatte ich so zwischendurch, Frau und Kind waren irgendwie unterwegs und ich dachte, so ein kleines Fingerchen. Und dann habe ich quasi dann habe ich mir das Hotdog des schnellen Mannes gemacht, habe ich mir eine Schale geholt, Schluck Ketchup rein, Röstzwiebeln drüber geschüttet, eine Bockwurst aus dem Glas und dann schön einmal durchgekerchert. Da habe ich kurz überlegt, ob ich statt dem Corona-Test mal einen Schwangerschaftstest mache. Das war echt gut.
Man das denkt immer so, das Beste kommt zum Schluss am Podcast.
Ja.
Und Jonas erzählt, wie er seine Wiener in Röstzwiebeln steckt mit Ketchup.
Also, nee, Jonas, das könntest du doch mal hier vielleicht im Hotel auch mit
so mal zur Ansprache bringen, ob ihr vielleicht so eine Bockwurst-Bowl mal machen wollt. Ganz nach Jonas. Oder? Unten einfach nur Ketchup, dann eine Lage Bockwurst und oben drauf Röstzwiebeln.
Oder einfach so eine 24-Stunden-Hotdog-Station zum Vorbeiknuspern.
Schönen guten Tag. Wir haben ja einen kleinen Gruß aus der Küche zum Anfang unseres französischen Menüs. Bockwurst im Schlafrock. Oh Mann, ey. Ja, ich finde das gut hier das bei uns, bei Miso, weshalb warum, dem kulinarischen Bockwurst-Podcast.
Wenn man mal Hunger hat, geht auch einfach mal Ketchup so mit Bockwurst.
Jonas, ich habe eine Frage, die beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Ja. Kann man das auch mit Beefy machen?
Ja, du kannst in diese Mische aus Ketchup und Röstzwiebeln kannst du alles reintunken. Du kannst auch Gurkensticks durchmöllern.
Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir morgen mal eine Mettwurst beim Schlachter kaufe und das mal probiere, so als Abwandlung.
Geht alles.
Oder, Philipp, du machst es so, du nimmst zum Schlachter einfach so ein Schüsselchen mit Ketchup und Röstzwiebeln und dann gesagt, wollen Sie mal probieren, das ist wirklich gut. Wollen Sie mal Ihre Wurst durchziehen?
Wollen Sie mal reinhalten?
Das ist so, ich habe ja auch manchmal so, dass ich so denke, okay, jetzt musst du mal das oder das essen, hat ja jeder so einen Heißhunger oder so. Aber auf die Idee zu kommen, irgendwie Ketchup mit Röstzwiebeln und Bockwurst, das ist irgendwie nicht mein Horizont. Irgendwie so ein bisschen ist so abstrakt. Aber ich finde das sehr gut. Das gefällt mir. Ja.
Ich erinnere euch dran, wenn ich dann von euch mal wieder bei WhatsApp irgendwelche kulinarischen Gelüste um 23.47 Uhr kriege, dann erinnere ich euch.
Also ich hätte eins um 22.30 Uhr noch aus Augsburg. Es war vorhin in der Dose. Mal gucken, wie es dann aussieht.
Meinst, nee, das geht's halt nicht mehr. Meinst du die Dosen Spaghetti mit Marmelade? Mhm.
Na komm.
Nee.
Nee?
Nee.
Ja. Nee. Das ich hätte auch eher so gedacht, dass es nicht oben so flüssig ist, sondern dass es so, dass man die Dose aufmacht und man muss es dann so umdrehen auf den Teller und macht es so richtig so platsch.
Nee, glaube ich nicht. Das ist ja.
Okay.
Ach, schade. Nee.
Schade. Bevor wir gleich zu unserem literarischen Highlight der Woche kommen, ja, möchte ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen für den großen Miso, weshalb, warum Spotify und Apple Podcast Kanal. Da kann man nämlich eine Bewertung reinflanken. Und ich kann nur so viel sagen, tippt da besser auf 5 Sterne, weil ansonsten geht euch das Sonnenblumenöl aus, habe ich gehört. Also, 5 Sterne gerne bewerten und schickt uns ruhig mal eure Fragen, eure Themenvorschläge, eure Wünsche. Worüber sollen wir sprechen? Was sind eure Themen? Was bewegt euch? Was wolltet ihr schon immer mal kochen? Was habt ihr verkackt? Warum brennt euch euer Schnitzel immer an? Schickt uns eure Fragen an misoweshalbwarum@gmail.com oder über Instagram. Haut mal rein. Und Daniel gibt euch im Gegenzug dazu noch einen kleinen Geschenketipp mit auf den Weg.
Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen, ne? Weißt du, ich habe ja auch gesagt, hier.
Letzte Woche gab es was zum Bimmeln, ne?
Ja, stimmt. Heute ist es nicht zum Bimmeln, sondern es ist was zum Kneten.
Oh.
Ja. Ja, ihr kennt das ja.
Erotisch.
Es ist nicht die erotische Partnermassage. Ich backe ja hier jedes Wochenende hier mal noch immer meinen schönen Sauerteigbrot. Und
stimmt, warte, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Das wollte ich einfach eigentlich mal ins Intro reinbringen, aber was die Zuhörerinnen nicht wissen, unser Mitstreiter aus Augsburg, wir nennen ihn auch Peter Krustinov.
Ja, das ist nämlich auch so eine Sache hier, weißt du, irgendwie, wenn du so ein schönes Weizensauerteigbrot backen möchtest, brauchst du auch ein entsprechendes Mehl dafür. Und Also ein sehr eiweißreiches Mehl, ein mit sehr viel Gluten, damit es ein bisschen Stand auch hat. Und das gibt's nicht immer so. Das musst du nur, kannst du bestellen. Habe ich jetzt auch hier schon von einem anderen Fotografen auch gesteckt bekommen, wo man so ein ganz tolles Mehl bestellen kann, das aber anscheinend auch immer ausverkauft ist. Und dann habe ich mir gedacht, hier, man kann ja Gluten einfach reinmischen. Gluten kannst du ja so kaufen. Jetzt gehst du mal, geh mal bitte zum Alnatura und frag mal, haben sie Gluten da? Hm. Die gucken dich auch fast so an und dann wäre, glaube ich, schon wahrscheinlich auch so die Gegenfrage auch, schlagen sie ihre Kinder? Und sowas gibt's irgendwie nicht. Kann man sie nur bestellen. Aber damit klappt's schon mal ganz gut. Und wenn man sich dann hier mal Gluten gekauft hat und das in sein Mehl dann reinmischt, dann kann man sich nämlich auch noch ein Buch dazu auch noch zu Gemüte führen, nämlich von dem Weizen-Sauerteig-Papst aus den Staaten, nämlich Chad Robertson.
Ich hol's schnell.
Das sieht dann so aus. Tartine Bread heißt das.
Mhm.
Ist eine schöne Brot drauf. Und das ist mit einer, der diese Backszene da auch in San Francisco, glaube ich, auch mit auch geprägt hat. Und der so ganz, ganz krasses Brot macht. Nämlich so ganz luftiges.
Wow. Das sieht gut aus.
Ja. Schöne Luftlöcher, hätte ich mal so gesagt.
Ja, und das halt dann eben so ein, da sind auch Rezepte drin, auch für andere Brote, es sind auch mit Sachen drin, was du mit deinem Brot sonst noch machen kannst, was du mit deinem alten Brot machen kannst. Auch, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, das ich auch erst vor ein paar Wochen auch empfohlen habe. Und was, glaube ich, auch ganz gut angekommen ist, weil da habe ich auch schon Ergebnisse gesehen, wie jemand dann auch hier sein Shaping auch dann anscheinend anders gemacht hat mit diesem Buch. Und das sah sehr gut aus. Der hatte nämlich auch dann eben hier dieses Hardcore-Mehl aus Italien, das nämlich so ein Brotbackmehl ist. Und das macht nochmal ein ganz anderes Backergebnis.
Ja. Über Mehl könnten wir auch mal demnächst so philosophieren. Da wird ja auch immer, ist ja auch in der Religion sozusagen Mehl.
Ja. Vielleicht
können wir da auch nochmal so ein bisschen, was ist 405er, 550? Warum brauche ich italienisches Pizzamehl? Kann ich doch auch das gute Mehl von Norma nehmen? Keine Ahnung.
Oder das, was nicht mehr da ist.
Genau.
Eben, ne?
Ja, vielleicht. Ja, an dieser Stelle, Folge 64, das war's, ne? Oder?
Ja.
Würde ich sagen. Schon, ja, ging schon wieder schnell rum, ne? Mit euch hier, ja. Mit euch Burgerluten.
Ja, mit Pause, ne?
Ja, kurze Pause dazwischen. Die Technik, wir werden dann nochmal mit unserem Praktikanten reden. Vielleicht können wir ihn dann doch nochmal aktivieren, dass er beim nächsten Mal so ein bisschen wieder besser drauf ist und dass es hier alles ordentlich eingerichtet ist, wenn die drei weisen Herren aufnehmen wollen. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern von dem Podcast Wieso, Weshalb, Warum ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß, erholt euch gut und bleibt uns treu. Und ich sage hier aus der Region Hannover, bye bye.
Schönen Abend noch, auf Wiederschauen.
Ja, dann sage ich tschüss.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.